ich werde da gar nichts riskieren. Das ist, ich habe da so viel Arbeit, ja, mental, Mann, emotional und physisch reingepackt.
Wir sind zurück in Berlin und wieder mit internationalem Besuch. Moritz Wagner ist zu Gast. Dieser eine Basketballer, der Weltmeister, der aus der Doku, NBA-Star bei Orlando Magic. Früher wäre seine Karte aus den Kelloggs-Packungen auf dem Schulhof ziemlich viel wert gewesen.
Dann gieße ich mir neu ein.
Moritz war schon mit 17 Wunderkind bei Alba Berlin. Aber das, was bei manchen der große Traum ist, war bei ihm nur der Anfang. Auf einer langen Reise an die Spitze seines Sports. Auf der er feststellen musste, dass er sein Glück im Basketball nur finden kann, wenn er es nicht vom Basketball abhängig macht. Moritz erzählt uns, wie hart es war, in der NBA anzukommen. Und wie er es trotz mehrerer Rausschmisse immer wieder schaffte, an sich selbst zu glauben. Es ist ein Gespräch zwischen zwei absoluten Leistungssportlern. Und mir, die alle Höhen und Tiefen ihres Berufs kennen. Und nebenbei erklärt Moritz Robin auch noch, was der Fußball vom Basketball lernen kann. Und warum es so ein verschenktes Potenzial ist, dass die Bank im Fußball so einen schlechten Ruf hat. Also, viel Spaß mit Wie geht's?
Das ist Wie geht's? Moritz Wagner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht's mit Robin Gosens und mit mir, Nils Stratmann. Wir sind zurück in Berlin und ja, ihr wisst es noch aus der letzten Folge, da kam Lina Magull extra aus Mailand, um uns zu besuchen. Jetzt haben wir extra Besuch aus Orlando. Er ist hergekommen, um endlich bei uns dabei zu sein. Er ist Weltmeister, er ist NBA-Star, er ist der attraktivste Spieler der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Vor allem aber ein guter Typ. Bevor wir aber zu unserem Gast kommen, kommen wir zum anderen attraktivsten Typen der Nationalmannschaft. Robin, wie geht's?
Boah, meine Güte, was ein Intro, ey.
Ich komme öfter.
Ich bin auch ganz geschmeichelt. Ey, mir geht's gut tatsächlich, weil wir hier gerade sprechen und ich bei der Nationalmannschaft bin, dann geht's mir immer gut tatsächlich. Als der Anruf dann letztens kam, da habe ich mich echt wie so ein kleines Baby gefreut. Ich weiß es noch genau, das hat so richtige Glücksgefühle ausgelöst und hat mir einfach so wieder signalisiert, wie groß das alles ist. Deswegen bin ich sehr happy. Zudem steht ja auch dann der Urlaub vor der Tür und deswegen kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Moritz, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
Ja, schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin auch ganz happy. Urlaub mehr oder weniger bei mir auch gerade. Unsere Saison ist ja schon ein bisschen länger vorbei und ich stecke sozusagen mittendrin im verbundenen Heimaturlaub mit Reha, mit Kniereha, was irgendwie auch ganz gut funktioniert, aber auch nicht stressfrei abläuft. Mit Verletzungen ist ja immer ein bisschen doof, aber generell geht es mir eigentlich ganz gut. Ich komme ja hierher aus Berlin und so viel zu Hause sein zu können und das irgendwie zu verbinden mit dem Beruf ist ja schon irgendwie ganz cool.
Robin hat es ja gerade gesagt, er ist bei der Nationalmannschaft, die spielen jetzt die letzten Spiele der Nations League. Bei euch bei der Nationalmannschaft steht im Herbst die Europameisterschaft an. Du wirst sie leider verpassen. Was mich da aber viel mehr interessiert ist, für Robin ist es natürlich nicht nur eine Ehre, für Deutschland zu spielen, sondern es ist auch fußballerisch das Hochwertigste, was du im Grunde spielen kannst. Wie ist das für dich, Nationalmannschaft zu spielen?
Das ist total interessant. Das ist natürlich schon was anderes, ne? Also wir waren ja auch letztes Jahr zu Besuch vor der EM in Herzogenaurach, haben euch besucht und so. Und das war, es ist schon eine andere Vibe, obwohl wir bei der, ich würde sagen, beim DBB auch langsam mit dabei sind, diese Vibe zu kreieren. Für mich persönlich, ich lerne immer total viel, wenn ich in Europa spielen darf oder international, weil es ist viel komplizierter.
Inwiefern?
Mental viel anstrengender. Naja, man muss verstehen, die NBA ist so aufgebaut, Leute wollen halt Scoren sehen. Das ist ein Entertainment-Business. Die wollen den Ball durch den Korb fliegen sehen. Die wollen Dunkings sehen. Die wollen tolle Dreier sehen. Und dementsprechend ist das Spiel auch aufgebaut. Also die Dreierlinie ist breiter, das Feld ist größer. Dadurch ist viel mehr Platz. Und Scoren ist viel einfacher. Das wird dir jeder Spieler sagen, dass, obwohl es die beste Liga ist, es ist, und die Spieler besser sind, auch verteidigungsmäßig, es ist viel einfacher zu scoren in der NBA, einfach weil viel mehr Platz ist. Und in Europa muss man wirklich die Execution so drauf haben als Team, um die Plätze, Räume auszunutzen. Das ist schon deutlich anspruchsvoller, meiner Meinung nach. Und die ersten zwei Wochen im Training Camp, wenn ich hier bin, bin ich erstmal komplett überfordert. Und bin echt auch froh, dass es da ältere europäische Spieler geben, die in der Euroleague spielen, weil ich fühle mich dann immer erstmal wie so ein junger Spund wieder, der immer das Spiel ganz anders lernen muss und die sind es ja gewohnt. Und das ist schon echt was anderes. Also es ist wirklich anstrengend.
Aber abgesehen von dieser Wahrnehmung und dem Status, der vielleicht im Fußball noch höher ist, ist es denn trotzdem so, dass eine Nominierung, ich weiß gar nicht, ob die ähnlich abläuft wie beim Fußball auch, aber trotzdem diese gleichen Glücksgefühle auslöst? Also ist für dich trotzdem auch so groß, wie ich das gerade beschrieben habe, für dich auch Nationalspieler zu sein für Deutschland?
Ich würde sagen, weil wir halt nicht so viele Spieler haben wie ihr, ist, glaube ich, der Turnover nicht so verrückt. Also es läuft ja immer so, ob das die EM, jetzt der Rhythmus ein bisschen anders wegen Covid, wir holen noch nach. Aber eigentlich funktioniert es so, dass es die Europameisterschaft gibt, das nächste Jahr die WM und dann kommt Olympia und dann ist wieder frei und dann geht das immer so weiter. Und eigentlich committet man dann für diese drei Turniere. Das heißt, das Herz des Teams bleibt eigentlich immer gleich. Wenn man Teil des Teams ist, erwartet man eigentlich, bis auf zwei, drei Jungs vielleicht, dass man dabei ist und plant auch seine Sommer so. Gerade für die Jungs in Europa ist es fast so wie bei euch beim Fußball, wo ihr zwei Wochen Ferien habt und dabei müsst ihr irgendwie viermal die Woche am Strand laufen gehen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. In der NBA ist das so, meine Saison ist jetzt seit Anfang Mai vorbei, weil wir in der ersten Runde ausgeschieden sind. Ich könnte jetzt theoretisch, wenn mein Körper das mitmachen würde, mich für 5 Monate an den Strand fläzen oder was auch immer machen und im September da ankommen und solange die Murmel durch die Reuse fliegt, fragt keiner irgendwelche Fragen. Und es wird nichts getestet. Also es ist eine ganz andere Situation. Bei den europäischen Spielern, die haben 4 Tage frei im Jahr. Also die sind dann nach der WM direkt wieder nach Mailand geflogen oder wo auch immer hin. Und ich habe irgendwie den nächsten Monat irgendwie geplant, wie ich da noch im Urlaub nach Mallorca nach der WM fliege. Und die waren schon wieder am Trainieren. Also es ist schon eine ganz andere Situation, ja.
Also erstmal will ich an der Stelle das Sprichwort einmal hervorheben und damit auch hoffentlich etablieren, solange die Murmel durch die Reuse fliegt. Alter, wo kommt das denn her?
Keine Ahnung, das habe ich mir gerade ausgedacht. Also
das ist wirklich Wahnsinn. Ja,
das habe ich noch nie vorher gesagt.
Wird direkt übernommen. Kreativer Spieler auf jeden Fall, den wir hier bei uns im Podcast haben. Aber tatsächlich, was mich im Zuge der Nationalmannschaft dann auch nochmal interessiert ist, ich hatte das neulich mit Lukas Radetzky, dem Torwart von Bayer Leverkusen, der Finne ist, der jetzt eben auch zur Nations League fährt und der sich total darauf freut, weil es einfach so selten ist, dass er mit Jungs in der Kabine sitzt, die gleiche Sprache sprechen, die gleiche Kultur haben, die gleiche Vergangenheit irgendwie im Aufwachsen mit Serien und so weiter haben. Also das stelle ich mir bei dir auch geil vor, einfach so ein bisschen nach Hause kommen, auch in der Nationalmannschaft.
Hundertprozentig, und das sind auch einfach gute Jungs. Also erstens natürlich auch das und gerade auch mit der WM vor 2 Jahren mittlerweile, man merkt schon so, es gibt eine Bewegung im Land des Basketballs. Also man wird mehr erkannt, es spielen mehr Kinderbasketball, man kriegt eine größere Fläche irgendwie in den Medien und es ist mehr Interesse da und natürlich macht das was mit einem und das verbindet natürlich auch total. Also wenn diese Jungs zusammenkommen, dann hat man auch automatisch mehr Bock und man muss auch ganz klar sagen, es ist halt auch romantischer irgendwo, ne? Es geht halt nicht um Kohle. Also du kriegst kein Geld, du gehst da hin und der eine spielt, keine Ahnung, in Teneriffa, der andere spielt bei den Lakers und du kommst da hin und hast ein Ziel und das ist irgendwie die Slowenen zu schlagen. So, und man merkt ja dann auch schon, man teilt sich dann immer das Hotel mit den anderen Teams. Die Slowenen sind halt schon anders drauf als die Finnen und dann die Deutschen und so. Und die Kulturen, die spiegeln sich dann schon wieder beim Essen oder keine Ahnung, im Hotel. Also du merkst das schon so, wie die anders drauf sind. Das ist schon alles eine sehr interessante Dynamik bei diesen europäischen Turnieren oder internationalen Turnieren. Und ja, wie gesagt, also ich finde es total cool, Teil dieser Welle zu sein. Das macht was mit einem.
Ich glaube, das ist das auch, was ich teilweise auch noch mit am besondersten, glaube ich, finde. Dadurch glaube ich auch, dass ich im Ausland spiele und dann durch die Nationalmannschaft das Vergnügen habe, zurück ins Heimatland zu kommen. Das weiß man dann irgendwie noch ein Stück weit mehr zu schätzen, weil man halt so wenig die Möglichkeit hat, durch diesen eng getakteten Spielkalender überhaupt mal in die Heimat zu kommen oder zurück in die nach Deutschland zu kommen. Und ich glaube, dass dadurch dann einfach auch nochmal so ein anderes Gefühl entsteht und vielleicht es einen noch ein Stück weit mehr stolz macht, weil man ansonsten auch kaum die Möglichkeit hat, überhaupt mit Deutschland in Kontakt zu kommen, selbst wenn man Deutscher ist.
Ja, euer Pensum ist ja auch nochmal was ganz anderes, Alter. Ihr seid ja eigentlich nur am Spielen das ganze Jahr durch.
Empfindest du das wirklich so oder meinst du, das ist objektiv auch wirklich so oder ist es einfach, weil bei euch... Ich meine, wie viele Spiele habt ihr? Ihr habt auch 82 Spiele oder so.
Ja, wir haben das Thema auch gerade angeschnitten. Also ja, wir haben 82 Spiele und die Playoffs sind ja auch immer noch. Also die Finals starten am Donnerstag. Das dauert ja dann auch nochmal 2 Wochen. Das heißt, die spielen bis Juni, Mitte Juni. Also ich war jetzt noch nie in den Finals. Deswegen kann ich das schon so sagen, dass die Mehrzahl meiner Saisons, ich habe jetzt 7 Jahre gespielt, 2 davon in den Playoffs gewesen. Die Mehrzahl war ich im April zu Hause. Und meine Saison fängt erst im Oktober an.
Ja, okay, da, wenn du das an den freien Monaten bemisst, dann ja. ist es vielleicht wahr, aber wenn du das rein an den Spielen bemisst, 82 plus eventuell noch Playoffs im Vergleich zu mir diese Saison, 53 Spiele plus 10 oder ja. 12 eventuell mit Nationalmannschaft, dann ist es ja vom Pensum her eigentlich sogar so, dass ihr mehr aufwendet.
Ist ein bisschen anders, also wir sind sehr frequent dabei, ne? Also wir spielen 3 bis 4 Mal die Woche. Wir reisen ständig durch die Welt, also die 6 Monate während der Saison sind schon hart und es gibt ja auch keine wirkliche Pause. Also es gibt den All-Star Break im Februar für 4 Tage. Das ist so ziemlich alles, was du an Pause hast und man trainiert kaum. Ja, man muss irgendwie diese 6 Monate überleben und das wird natürlich einfacher mit der Zeit, aber es ist auch keine richtige Routine, ne? Weil manchmal ist man dann für 2 Tage zu Hause, dann ist man auf einmal 10 Tage weg, dann wieder eine Woche zu Hause. Also da gibt's gar keine Regel, sondern es ist einfach ein bisschen willkürlich. Es ist so ein Leben im Hotelzimmer. Manchmal wachst du auf und weißt nicht, wo du bist.
Um da mal jetzt eben direkt reinzugehen, weil wenn ich das jetzt auf meinen Beruf wieder beziehe, im Fußball, dann weiß ich, und Nils, wir haben da auch schon sehr oft drüber gesprochen, dieses Reisen und dieses im Hotel sein und dieses Familie kaum sehen. Ich meine, ich habe jetzt 2 Kids, ich glaube, bei dir ist die Situation eine etwas andere und dennoch wird es ja auch Spieler in der NBA geben, die Kinder haben und eine Familie haben und ich weiß, wie krass mich das belastet und bei uns ist halt, wenn wir 2 Auswärtsspiele in der Woche haben, dann sind wir 4 von 7 Tagen beispielsweise weg. Du sprichst jetzt von einer Woche, du sprichst von 10 Tagen. Wie geht das? Wie macht man das und wie kann man damit überhaupt einen Umgang finden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin immer noch am Rausprobieren. Also es ist wirklich, wirklich schwer. Ich würde sagen, das macht den Beruf aus, weil man einfach so viel spielt in einer geringen Zeit. Und ich muss ja jetzt auch sagen, durch meine Verletzung bin ich jetzt nicht viel gereist. Das heißt, ich war die ganze Zeit in Orlando und habe Reha gemacht. Und ich habe dann so gemerkt, so, Alter, was ist das für ein geiles Leben? Also ich bin ja eigentlich nur an einem Ort. Das hatte ich irgendwie seit Jahren nicht mehr, weil ich die ganze Zeit nur aus der Tasche lebe. Und auf der anderen Seite bin ich dann für die Playoffs mitgereist nach Boston. Und wir sind nach dem Spiel zurückgereist und ich hatte wieder genau das gleiche Gefühl, als hätte ich gerade 30 Minuten gespielt. Ich war genauso müde, saß da im Flieger und da merkt man einfach, wie diese Reisestrapazen, wie doll die sind. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie von Berlin nach Frankfurt fliegen, ja, also, sondern du fliegst aus Minnesota nach, keine Ahnung, also natürlich geben sie sich Mühe irgendwie, dass die Flüge Sinn machen, aber manchmal macht es keinen Sinn und dann fliegst du aus Minnesota nach Texas und das ist einfach ein 2,5 Stunden Flug. Ab und zu passiert sogar Back-to-Backs, das gibt 12 Back-to-Backs im Jahr, dass du sozusagen, also du spielst an einem Dienstag und du spielst am Mittwoch wieder und du fliegst sozusagen nach dem Spiel, das Spiel ist um 7 Uhr, spielst 3 Stunden, du bist nicht vor 12.30 Uhr eins in der Luft, fliegst 2,5 Stunden, bist um 4 im Hotel und am nächsten Tag geht es um 7 wieder los. Also da kann der Körper gar nicht mitspielen, das ist dann einfach mental. Du musst es dann irgendwie einfach durchziehen. Das ist wirklich brutal.
Ich meine, das Mentale ist eh Thema in diesem Podcast und das Mentale wollen wir mit dir tatsächlich auch auf 2 Ebenen beleuchten. Einerseits eben habe ich das Gefühl, dass der Basketball viel mehr ein Mindgame-Sport ist als der Fußball. Da können wir aber vielleicht später drüber reden. Jetzt erstmal fand ich ganz interessant, du hast gerade gesagt, dass es so ein geiles Leben war in Orlando, weil du die ganze Zeit nur an einem Fleck warst. Gleichzeitig stelle ich mir aber vor, du hast diese Verletzung, also um es einmal kurz einzuordnen, du hast dir am 21. Dezember das Kreuzband gerissen gegen Miami Heat und warst damit raus, klar für die Saison raus und jetzt geht es eher darum, okay, klappt es mit der Vorbereitung. Du bist dann die ganze Zeit an einem Ort. Ja. Aber dein Team, deine Leute, deine Freunde sind die ganze Zeit unterwegs. Konntest du das wirklich genießen? Hast du denn einen Freundeskreis vor Ort? Hast du denn eine Homebase in Orlando so, dass du dann auch wirklich sagen kannst, okay, alles klar, ich genieße meine Zeit hier?
Ja, ist total interessant und es ist, glaube ich, beim Fußball auch ein bisschen anders. Man kann das jetzt, wenn man sich so doll verletzt und die Reha dauert ja fast 1 Jahr oder 9 Monate, wie auch immer du das drehen willst, aber es ist ja auf jeden Fall ein Langzeitprozess, musst du dir vorher überlegen, wie mache ich das jetzt? Und da gibt es Spieler, die ziehen einfach um. Also die sind dann gar nicht im Markt, sondern die gehen nach Hause, machen ihre Reha, teilweise finanziert durchs Team oder halt extern und machen ihre Reha einfach zu Hause, ziehen das durch. Das kommt dann immer auf die Kommunikation mit dem Team ab, hängt dann davon ab, wie das Team das sieht, wie der Agent da mitarbeitet und wie die Situation des Spielers ist. Und das war für mich ganz wichtig. Ich wollte halt das nicht extern regeln, sondern ich wollte so viel es geht Teil des Teams sein, weil ich schon das Gefühl habe, dass es da eine Rolle für mich gibt und ich auch mit meiner Vertragssituation, mir war das wichtig, dass ich da einfach noch einen Einfluss habe aufs tägliche Geschehen. Was mir dann aber auch wichtig war, ist, dass es nicht die ganze Zeit darum geht, dass Moritz verletzt ist. Also ich wollte mich nicht zu wichtig machen mit meinem Rumgehumpel und mit meiner Reha. Und dieser Balance zu finden, ist wirklich schwierig, zumal man ja dann auch vergisst, dass man ja durch total schwierige emotionale Welten da geht, wenn man durch so eine Verletzung, ja, wenn man so eine Verletzung erleidet, die man vorher noch nie erlebt hat. Also es sind ziemlich viele Sachen, die ich da irgendwie ausbalancieren musste. Das war ein ganz schöner Struggle. Und klar habe ich das jetzt gerade so gemalt, das Bild, als wäre das total schön gewesen, da in einem warmen Orlando alleine in einem Haus zu sein. Das war auch ganz abwechslungsreich, auch mal ohne Bruder zu sein und so und ganz entspannt zu chillen. Aber teilweise war das schon gar nicht so einfach, weil du halt auch nicht da rauskommst. Ich habe 2x Reha am Tag, der Rhythmus ist immer der gleiche und das für 4 Monate am Stück. Also irgendwann hängt dir der Hals raus, zumal du ja jetzt auch nicht irgendwie so spannende Sachen machst, sondern du machst halt, ja, winkel das Knie weiter an so. Ja, toll, congratulations, hat richtig Spaß gemacht, der Arbeitstag heute. Also solche Sachen und dann gehst du wieder nach Hause und hast irgendwie nichts gemacht so.
Ich finde es interessant, dass du sagst, du hast dich bewusst dafür entschieden, nah beim Team zu sein. Ich kann mich an eine schwere Verletzung erinnern und toi, 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 dass es bei mir auch hoffentlich genau wie bei dir die einzige schwere bleiben wird. Da hatte ich damals einen Sehnenteilabriss im hinteren Oberschenkel und bevor ich dann wieder reintegriert wurde, ist das Ding nochmal wieder aufgeplatzt und da sind dann auch 6 Monate raus geworden. Und ich kann mich daran erinnern, dass es für mich unfassbar schwer war, nah am Team zu sein. Ich habe beim ersten Mal, bevor das nochmal aufgerissen ist, habe ich die Reha auch am Verein gemacht und habe tagtäglich das Team rausgehen sehen, trainieren sehen. Und für mich war das irgendwie eine mentale Belastung, weil ich so gerne an deren Stelle sein wollte. Und ich war ein Stück weit in dem Fall echt neidisch, dass ich dann alleine mein Reha-Programm durchziehen musste. Und als es dann wieder aufgetreten ist, habe ich sofort zum Verein gesagt, ich kann nicht hierbleiben, auch wenn ihr das wollt und auch wenn das vielleicht cool ist, dass die Jungs mich dann sehen und ich meinen Einfluss habe und meine Rolle habe. Das ist mental eine zu starke Belastung. Kannst du dich da drin sehen oder ist es bei dir einfach vom Mindset was ganz anderes gewesen?
Nee, 100%ig. Also ich finde es total interessant, weil ich hatte genau dieses Gefühl, was du gerade hattest, hatte ich tatsächlich, um jetzt das Thema von vorhin aufzugreifen, mit der Nationalmannschaft von vor 3 Jahren. Da waren wir bei einer EM, hatten ein tolles Team und ich habe mir kurz vor der EM-Vorbereitung den Knöchel so doll umgeknickt und ich habe es dann sogar versucht in der Vorbereitung und dann hat der Arzt darauf geschaut und er meinte so, was geht denn hier ab und das können wir nicht machen und dann musste ich ziemlich früh die EM absagen, aber ich war schon in Deutschland, also das war sozusagen 2 Wochen vor dem Turnier und für mich hätte es jetzt logistisch keinen Sinn gemacht, direkt nach Orlando zu fliegen und dann war ich halt schon so mit einem Fuß drin und bin geblieben, was auch nicht üblich war bei der Nationalmannschaft, also wenn man verletzt ist, dann fährt man ja eigentlich in Urlaub oder nach Hause oder so und ich bin dann einfach da geblieben, weil ich auch irgendwie schon so emotional drin war in der Geschichte, dass ich jetzt die EM mitgestalten wollte und das war mir irgendwie so wichtig und dann bin ich in der Gruppenphase in Köln geblieben, habe meine Reha da gemacht und da war dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, so doll, also da hat mein Herz geblutet, also da war ich, das war wirklich ziemlich schwierig und bin dann nach der Vorrunde nach Hause gefahren, weil ich das nicht aushalten konnte und da habe ich ein bisschen draus gelernt dieses Jahr, also ich habe auch, ich weiß nicht, das Business habe ich auch schon kennenlernen dürfen in den letzten Jahren und dementsprechend war es für mich auch wichtig, irgendwie so, wie soll ich sagen, Instrumente zu entwickeln, wie ich mich emotional detache vom Team. Also ja, ich bin hier für die Jungs und ich habe auch Bock, dass meine Teammates gut spielen und so, aber ich kann mich jetzt nicht zu sehr emotional in die Orlando Magic reinsteigern, weil das tut mir einfach selber nicht gut, genauso wie du es gesagt hast. Basketballerisch habe ich ziemlich schnell dieses Mal den Schalter umlegen können. Also es war jetzt nie so, dass ich irgendwie traurig war, dass ich nicht spielen konnte. Natürlich hast du die ersten 1,5 Monate so, Digga, warum bin ich das? Und das Knie tut weh und ich will spielen. Es lief gerade alles so gut. Ich habe Bock zu spielen. Aber ich habe ziemlich schnell den Schalter umlegen können. Okay, wie kann ich jetzt die Reha competitive gestalten? Wie kann ich darin aufgehen? Wie kann ich da Möglichkeiten sehen, mich zu verbessern und mich nicht so reingesteigert in den Basketball? Aspekt, das wird schon noch kommen, habe ich mir immer gesagt. Und das lief auch eigentlich immer ganz gut. Aber da hat mir die Erfahrung mit der Nationalmannschaft vor 3 Jahren total geholfen, weil ich bin nicht gereist. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Jungs, ich werde nicht die ganze Zeit hin und her fliegen mit meinem dicken Knie. Das wird nichts. Dann bleibe ich einfach zu Orlando und mache meinen Rhythmus. Und ich habe meine Routine halt sehr, sehr ernst genommen und habe mich da so von Tag zu Tag lang gehangelt. Aber das stimmt schon. Das ist eine schwierige Balance.
Und gleichzeitig hast du dann ja auch nochmal mental schwere Zeiten gehabt, so hast du es zumindest benannt, dass du wirklich eine Phase hattest, wo es dir emotional scheiße ging, wo du nicht richtig klarkamst, deine schlechte Laune an anderen Leuten rausgelassen hast, was ja total nachvollziehbar ist, weil du, ich meine, du verletzt dich 3 Tage vor Weihnachten. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt. Dann eben, es geht in die heiße Phase der Saison, ihr seid gut drauf und auch das ist ja ganz aktuell Thema, es geht auch in der heiße Phase von deinem Vertrag. Und aktuell, seit Dezember, kannst du keine Argumente liefern.
Ja, genau. Das ist echt, da kommt viel zusammen. Das stimmt. Und ehrlich gesagt, die Vertragsgeschichte voraus, das ist man mittlerweile, also bin ich zumindest mittlerweile gewohnt und habe mich ziemlich entspannt geworden, weil ich auch, und das war vor 3, 4 Jahren noch nicht so, mittlerweile ein ziemlich großes Selbstbewusstsein habe in meinen Skill, in meine Fähigkeit auf dem Feld. Das heißt, irgendwo werde ich schon landen und gut bezahlt werden wie eh. Das heißt, da stresse ich mich nicht so dieses Jahr. Bin ich ganz entspannt, ehrlich gesagt. Aber diese emotionale Tiefen, die du da durchmachst, und mich hat das immer gestört und ich wollte es auch am Anfang der Verletzung nicht hören, so makes you love the game more und it's a great opportunity to improve und bla 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 und du willst dieses eigentlich gar nicht, da kam der Deutsche aus mir raus, so nee, mir geht's scheiße, Punkt, jetzt will ich einfach mal schlecht drauf sein. Was mich dann immer stört ist, das kannst du nur wissen, wenn du es erfahren hast. Und das sind ja solche Sätze, das ist ja total gemein für den, der das hört, weil ja, ich habe es halt noch nicht erfahren. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Und da ist man dann so als Zuhörender so, ja, laber mal, das klingt gut, ja. Und jetzt habe ich das durchgemacht und jetzt weiß ich genau, was das heißt und was das heißen soll. Also diese emotionalen Tiefen, die ich da durchgemacht habe.
Was sind das für Tiefen?
Ja,
das für Tiefen?
Das ist total interessant, weil ich habe das ja gerade schon beschrieben. Es war jetzt nicht so, dass ich abends im Bett lag. Ich habe, glaube ich, einen Moment gehabt im MRT, wo ich mich um meine Karriere gesorgt habe und so kurz gedacht habe, so, oh, scheiße, Alter, vielleicht ist es jetzt doch ernst. Also, das kann ja, jetzt sitze ich auf dem Hosenboden im Sommer und ich komme nie wieder zurück. Ich hatte so einen Moment, ja, und dann habe ich das weggelegt und das war's dann. Was aber wirklich ein Problem war, ich war einfach schlecht drauf. Ich bleib fern davon zu sagen, so, ich mag immer so, wie sagt man, Diagnosen. Meine Eltern sind Doktoren, ja, und die sagen mir immer, bleib weg von Diagnosen. Also so Wörter wie Depression und solche Sachen, sag sowas nicht. Oder auch wenn du dich um das kümmerst und es wichtig ist, dass du das für dich wahrnimmst, bleib davon entfernt, weil es geht letztendlich darum, wie du dich fühlst und wie du da rauskommst jeden Tag. Und für mich, ich war einfach, also sehr, sehr unangenehm zu meinen Mitmenschen. Wahrscheinlich nicht so zu meinem Bruder, weil der war ein bisschen extern beim Team und hat sein Ding gemacht, aber zu meiner Partnerin, also die hat mir das dann auch gespiegelt. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Zu meinen Freunden hatte ich gar keine Kapazität. Und das sind eigentlich so Eigenschaften. Ich bin eigentlich ein sehr froher, glücklicher Mensch, der die Leute um sich rum liebt und auch eigentlich immer sehr, sehr wertschätzt und das auch ausdrückt. Und Alter, ich hatte dafür gar keine Kapazität. Als mir das dann mal so gesagt wurde, dann denkst du schon so drüber nach, so okay, was ist hier eigentlich los? Und ich habe das gar nicht verbunden mit der Knie-OP. Also ich habe das gar nicht zusammengepackt, sondern das war für mich einfach so normaler Modus und ich habe gar nicht gecheckt, was jetzt gerade passiert. Und dann meinte meine Partnerin so, ey, ja, das ist, weil du dein Kreuzband und ich krieg das jetzt alles ab, danke dir dafür. Und da musste ich ein bisschen in den Spiegel schauen und ich arbeite da immer noch dran, weil das ist schon eine sehr intensive Erfahrung, die man da durchmacht. Und es ist, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, leichter geworden, dass wir ausgeschieden sind, weil, was du schon beschrieben hast, Robin, ich muss den Jungs nicht mehr zugucken, sondern jetzt arbeiten alle, so, weißt du? Und jetzt kann ich ganz entspannt so trainieren. Aber also es war wirklich bis vor einem Monat sehr, sehr schwierig.
Das kann ich dir glauben, weil ich eben auch durch meine Verletzung da so ein bisschen relaten kann. Ich war da, glaube ich, auch sehr ungenießbar oder bin das generell, wenn ich verletzt bin. Ich glaube, das hat natürlich auch einfach damit zu tun, dass wir einfach unserem Job dadurch nicht nachgehen können. Also das klingt vielleicht banal, aber wenn wir verletzt sind, dann können wir halt nicht das machen, was wir lieben und wofür wir auch bezahlt werden. Und ich glaube, dann ist eine gewisse Unzufriedenheit ja auch ein Stück weit normal. Was mich noch interessiert, weil ich ein Stück weit in derselben Situation war wie du, nämlich die Tatsache, dass der Verein eine Option hat, die er ziehen kann. Und du hast gesagt, dass das mittlerweile ein Thema ist, was dich nicht mehr so stark belastet. Wenn ich jetzt kurz an die Doku zurückdenke, dann habe ich trotzdem diese Szenen im Kopf, wo du in eurem Haus sitzt, das Telefon die ganze Zeit am Anschlag, hoffend, dass sich jetzt irgendwas tut und dass du das bekommst, was du möchtest. Und ehrlich gesagt sah das nicht wirklich entspannt aus, sondern nee. Das sah schon so aus, als wenn du dir eine krasse Platte gemacht hast.
Ja,
in dem Moment.
Das war krass, ja.
Und ich kenne das von mir auch. Bei mir gab es auch eben, ich hatte eine Kaufpflicht und die wurde jetzt zum Glück gezogen. Aber es ist ja trotzdem dieses Gefühl von Unsicherheit und dieses Gefühl, nicht zu wissen, was los ist, wo man nächstes Jahr ist, muss man zurück, muss man an einen anderen Ort, dann ist der Rattenschwanz Familie da hinten dran. Das muss doch belastend sein. Und die Doku zeigt ja im Prinzip auch, es ist belastend. Wie gehst du damit um? Wie schaffst du das trotzdem dann, diese Entspanntheit, wie du selber sagst, reinzubekommen?
Ja, ist total interessant, weil, na klar, die Doku hat das wirklich toll gezeigt. Also, da muss ich an dieser Stelle auch nochmal Timon Modersohn einen Shoutout geben. Das ist unser Nachbar, der hat die Regie gemacht. Und Thomas Plätzinger, ein guter Freund von uns, die haben das zusammen mit Ingo, unserem Manager, alles da auf die Beine gestellt. Es war unglaublich. Das ist viel besser geworden, als wir uns erwünscht hätten. Und es ist echt ein tolles Projekt gewesen. Hat großen Spaß gemacht. Und das wirklich Interessante für uns an der Doku oder für mich persönlich war, was du gerade beschrieben hast, das war ja ein Prozess von 2-3 Jahren, in dem wir gedreht haben. Und am Schluss haben wir dann die ganzen Folgen geguckt. Das war auch ziemlich spontan. Also die ist im Dezember rausgekommen. Ich glaube, wir haben die im Juli das erste Mal gesehen. Also es war jetzt nicht so, wir haben jetzt ewig Zeit, die irgendwie zu editen, sondern das war ziemlich zackig so. Mhm. Und du guckst diese Sachen und du bist ja erstmal total geflasht. Und der zweite Effekt für mich war so, Alter, ich denke das gar nicht mehr, was ich da sage. Weißt du, was ich meine? Obwohl es gar nicht so lange her ist, aber ich bin emotional auf so einer anderen Wellenlänge. Ich erinnere mich auch, es gibt ein paar Sätze, wir reden über die Bruderdynamik. Mein Bruder ist ja wirklich im Team, hat eine sehr, sehr hohe Stellung, da wird sehr, sehr viel investiert. Theoretisch gesehen und auch finanziell, also faktisch gesehen. Also da gibt es natürlich, da waren andere Voraussetzungen gegeben und mein Bruder ist 5 Jahre jünger. Ich habe immer gelernt, dass ich vorangehe und auf einmal überholt er mich sozusagen im gleichen Team. Also es war am Anfang gar nicht so einfach für mich und das versuche ich ja auch so ein bisschen auszudrücken und mittlerweile ist mir das so, freue ich mich, also das macht gar nichts mehr mit mir. Ich bin da total happy drüber, über diese Entwicklung und bin total glücklich und selbstbewusst in der Rolle, die ich habe, weil ich halt auch im Vergleich zu damals spüre, dass ich eine habe. Also eine, die gewertschätzt wird. Und da nehme ich total viel Selbstbewusstsein raus, weil ich ganz viel dafür gearbeitet habe, dass ich da eine stabile, sagen wir mal so, Rolle habe, an der ich jeden Tag arbeite. Und mittlerweile bin ich dann so, ja, wenn das wird auch gesehen in der NBA und wenn es dieses Team nicht wird, dann wird es halt ein anderes Team. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen naiv, aber also dieses Jahr bin ich wirklich ziemlich entspannt. Aber natürlich freut man sich dann auch irgendwann, also ich werde jetzt nicht lügen, also jetzt so mit ein Jahresdeals meine ganze Karriere verbringen, stelle ich mir auch anders vor, bin ich ehrlich. Ne? Also als Profisportler will man natürlich ein Commitment von mehreren Jahren von einem Team haben und sich wohlfühlen und Planungssicherheit mit der Familie und all solche Sachen. Und natürlich wünsche ich mir das auch irgendwann, aber ich habe halt gelernt, dass ich das limitiert kontrollieren kann und versuche mich so ein bisschen auf die anderen Sachen zu konzentrieren.
Die Situation mit deinem Bruder klingt so, als wenn du erstmal quasi lernen musstest, du bist alleine in die USA gegangen, hast da dein Spiel gemacht, warst wahnsinnig erfolgreich, bist in die NBA gekommen und plötzlich kam dein Bruder in dein Team und du musstest erstmal wieder für dich entdecken, mehr zu sein als nur der große Bruder, sondern erstmal wieder ein eigener Basketballspieler in deinem Selbstverständnis werden. So klingt es gerade.
Ja, man muss dazu sagen, dass meine Karriere halt wirklich gar nicht gut lief am Anfang. Also ich wurde zu den Los Angeles Lakers gedraftet. Ich hatte eine sehr, sehr erfolgreiche College-Saison. Die ist wirklich fast perfekt gelaufen bis aufs letzte Spiel. Wurde gedraftet, das lief alles nach Plan. Und dann bin ich zu den Lakers gekommen. Das war damals eine wilde Zeit mit LeBron James in seinem ersten Jahr. Da war nicht viel Platz für einen Rookie, der keine Ahnung hatte. Und war da auch ziemlich schnell weg. Bin dann zu den Wizards. Da hatte ich dann ein paar gute Wochen, hab mich verletzt. Dann wurde nach 1,5 Jahren auch gesagt, wir traden dich. Dann war ich 1,5 Stunden Teil der Chicago Bulls und wurde nach 1,5 Stunden nach Boston getradet. Und dann in Boston wurde mir nach 4 Wochen gesagt, wir wollen dich doch nicht. Und dann saß ich auf einmal, das werde ich nicht vergessen. Meine Mutter hatte mich gerade besucht, weil sie wollte diese Transition. Die waren gerade in Amerika. Mein Bruder hatte so ein College-Turnier in Indianapolis und die waren gerade in Amerika und wollte dann nach Boston kommen und wollte so ein bisschen das Umziehen für mich einfacher machen. Und dann sitzen wir in so einem, ein Kumpel von mir hat ein paar Apartments in Boston und hat er mir eins gegeben, weil ich wollte nicht im Hotel schlafen. Und dann bin ich ins Apartment eingezogen für den Rest der Saison. Wir reden Februar, März oder irgendwie sowas. Und wir sind in diesem dieser Bonzen-Wohnung von meinem Kumpel irgendwo in Back Bay, der teuerste Area Code of Massachusetts und also komplett das Gegenteil von dem, was wir gewohnt sind. So muss unten anrufen, damit die das Auto aus der Garage fahren. So richtig, so unangenehm. und ich werde gewaved, also die sagen einfach, ja, wir wollen dich nicht mehr, Tschüssikowski, viel Glück. Und dann am nächsten Tag habe ich gesagt, Mama, Alter, wir hauen hier ab, ich will hier nicht mehr sein. Und dann sind wir wirklich, haben wir meine gesamte Wohnung, alles, was ich noch haben wollte, in mein Auto gepackt und sind zu meinem Bruder ans College gefahren. Und dann wird dann wirklich von dieser Bonzen-Situation auf einmal so eine Campingwagen-Atmosphäre, weil ich da mit meinem Auto durch die amerikanische Provinz, der Teppich ist mir so unterm Arm, so liegt so halb auf der Gangschaltung, weil er sonst nicht reinpasst. Die Pflanze hängt mir so in den Ohren und wir fahren irgendwie so 13 Stunden durch die amerikanische Provinz. Und ich denke mir so, Digga, was mache ich hier? Währenddessen fahre ich nachher in Aber mein Bruder interviewt gerade Agenten, weil er irgendwie Top 10 gedraftet wird im Sommer. Und ich entertaine gerade in die Euroleague zu gehen. Und meine NBA-Karriere ist fast vorbei. Und ich denke mir so, Walter, was passiert hier gerade? Also man muss diesen Kontext verstehen, warum meine Unsicherheit da so groß war. Mhm. Und dann hat halt Orlando angerufen und ich bin für die letzten 10 Spiele nach Orlando gegangen. Und das hat halt funktioniert. Und die haben in dem gleichen Sommer meinen Bruder gedraftet. Und dann waren wir auf einmal beide in Orlando, aber komplett andere Ausgangspunkte. Also er war der neue junge Spieler, in den investiert wurde, und ich war der aus der NBA rausgefallen ist, den sie noch so aufgekratzt haben und noch eine Chance geben. Und wir haben halt zusammengelebt und wir leben eigentlich zwei komplett andere Situationen. Ich habe fast kaum gespielt, ich musste halt für alles ziemlich hart arbeiten und Franz wurde halt rein investiert. Und als großer Bruder bist du so, ich freue mich total für Franz, ich bin total happy für Franz und musste dich immer dran erinnern, weil du halt nicht neidisch sein willst auf deinen Bruder. Und diese Unsicherheit musste ich ablegen und ich habe mir halt über die Jahre da was aufgebaut, eine Rolle aufgebaut, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Und diese Sache mit Franz, also ich bin einfach nur happy und so viel Verantwortung will ich auch gar nicht. Er muss halt immer jetzt die Fragen beantworten, ne? Also er ist halt der Superstar, mhm, und ich kann ganz entspannt spielen und es gibt in allem Vor- und Nachteil. Ja, das haben wir auch mit unserer Beziehung ziemlich gut hingekriegt und ich bin total happy.
Bevor wir jetzt gleich nochmal ein paar Begriffe erklären müssen, glaube ich, da einmal auch nachgehakt. Als du zu Orlando gekommen bist, konntest du denn für dich sagen, okay, ich bin da hingekommen, weil sie mich als Basketballer haben wollen oder weil sie mich als großen Bruder haben wollen, der auf den Kleinen aufpasst?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass es als Basketballer gerade vom Trainer ausgegangen ist. Das habe ich auch sichergestellt. Ich glaube sogar im Nachhinein, ich glaube, da gab es ein paar Concerns, dass das irgendwie schwierig wird, weil der Trainer kann sich da emotional gut reinversetzen und hat dann schon auch so gesagt, Digga, das wird einfach so sein, dass dein Bruder mehr Chancen kriegt. Der wird mehr spielen, der wird immer starten. Und nur weil du sein Bruder bist, kriegst du keine Extrawünsche. Deine Situation ist so, wie sie ist. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann komm nicht. So, das hat er mir ganz klar gesagt. Ich weiß noch, da war ich im Olympischen Viertel in Tokio. Covid-Olympics. Und da hat er mir das so gesagt. Und ich so, ja, cool. Also ich habe nichts anderes auf dem Tisch. Also was soll ich jetzt sagen?
Aber ist eine gute Aussage, finde ich. Ja, fand ich total cool.
Und es war auch sein erstes Mal Trainer. Also er war jetzt auch so, das war auch so ein Rookie-Coach. Also es war jetzt nicht so, dass er das schon tausendmal gemacht hat. Und für mich war das total cool. Und ich habe natürlich schon auch ein bisschen naiv, aber auch sehr selbstbewusst so eingesagt, Alter, ich mach das. So, ich krieg das schon irgendwie hin. Also gib mir nur eine Chance. So, und diese Vision brauchst du halt auch irgendwo so ein bisschen. Das kennst du ja genauso. Wenn du so eine Mission hast, dann du musst dir das irgendwie selber sagen. Ja, irgendwie bin ich immer noch da.
Ja, ich glaube, das, was du da gerade so erzählst oder jetzt auch seit mehreren Minuten erzählst, dieses sich selber einreden, dass man gut genug ist und hart dafür kämpfen müssen, dass man irgendwas wird und mal eine Rolle irgendwo spielen kann. Ich glaube, das trifft irgendwie so auf meine Karriere auch total zu und auf meinen Karriereweg, dass ich auch lange immer wieder dieser Underdog war, von dem nichts erwartet wurde und dass man dann eben nichts geschenkt bekommt und sich das alles selber erarbeiten muss. Ich glaube, und ich weiß nicht, wie du das siehst, es ist für mich aber ein riesengroßes Geschenk. Jetzt kann ich das sagen, weil ich es eben trotzdem geschafft habe, aber ich glaube, dass mir das so ein Handwerkszeug und so ein Handwerkskoffer mit an die Hand gegeben hat, wodurch ich so gerade Widerstände viel besser überbrücken kann oder konnte als Menschen, denen in Anführungszeichen alles in die Wiege gelegt wurde. Weißt du, wie ich meine?
Wunderbar.
Und dadurch, dass ich immer wieder das selber überwinden musste und keiner so wirklich mit an mich geglaubt hat, außer natürlich meine Frau und meine Familie, bei mir nie suggeriert wurde, dass ich halt richtig gut bin, habe ich so eine Resilienz entwickelt. Und das hilft mir, glaube ich, gerade jetzt in schwierigen Situationen total.
Ja, also ich sehe mich da total wieder. Und dieser Satz, als ich mir das Kreuzband gerissen hatte, hat der GM von uns, der General Manager, Anthony Parker, seine Schwester ist Candace Parker, eine ganz berühmte WNBA-Spielerin. Und die hat sich ganz oft verletzt gehabt. Und sie hat immer gesagt, das hat er mir erzählt, sie hat immer gesagt, dass sie nicht die Person ist, trotz der Verletzung, sondern wegen der Verletzung ist sie die Person, die sie jetzt gerade ist. Also, und da ist sie total stolz drauf, weil sie diese Sachen durchgemacht hat. Und das ist ja mit Verletzungen und Karriereweg ähnlich. Also das macht ja was mit dir und das formt ja auch deinen Charakter. Und das hat einen Einfluss auf deine Familie und deine Mitmenschen. Und da sehe ich mich total wieder, hundertprozentig.
Ja klar, Widerstände lassen einen vor allen Dingen menschlich wachsen. Gerade die schlimmsten Phasen können im Rückblick, wenn dann alles zu einem Happy End wird, total wichtig gewesen sein. Und du hast eben gesagt so, ja, jetzt bin ich immer noch hier in Orlando. Das stimmt natürlich, aber du bist, und das hast du ja selber schon beschrieben, in einer ganz anderen Position mittlerweile da und mit einer ganz anderen Relevanz fürs Team, selbst wenn du jetzt gerade verletzt bist. Jetzt will ich aber einmal aufräumen. Also, die Doku, von der die ganze Zeit gesprochen wird, das ist The Wagner Brothers. Super Doku, könnt ihr im ZDF gucken, macht sehr viel Spaß. Ich habe keine Ahnung von Basketball, aber ich habe diese Doku geliebt. Also wirklich, wirklich, wirklich cool. Könnt ihr euch anschauen. Und da kommt auch Franz vor. Franz, das ist der Bruder, von dem die ganze Zeit die Rede ist. Auch der ist Basketballspieler. Auch der kann das ganz gut. Und auch der spielt in Orlando und wohnt mit Moritz zusammen. Das heißt, wenn er vorhin sagte, ganz gut, wenn der Bruder nicht da war, das ist, weil die beiden zusammen.
Stimmt, das hätte ich vielleicht mal reinstreuen sollen. Das ist ja auch eine ziemlich, wie soll man sagen, ziemlich arrogant von mir, dass ich einfach so rausgestellt habe. Aber ist auch eine ziemlich einzigartige Situation, die wir da haben. Und das muss ich auch immer sagen, dass diese ganzen Prozesse, die wir jetzt hier bereden, ich nehme an, dass deine Familie dir da total viel hilft. Also ich habe jetzt noch keine Familie, aber also meinen Bruder dabei zu haben, und jeder fragt mich immer, oh, bist du stolz auf deinen Bruder, oder boah, hat der toll heute gespielt, hat wieder 30 Punkte gemacht, und ich bin immer so, ist mir eigentlich so Latte. Also es ist mir so egal, wie der spielt, weil es ist halt mein kleiner Bruder, weißt du, ich bewerte ja nicht die Beziehung an meinem Bruder daran, wie er spielt. Ich bin total stolz, ist auch so ein Wort, da bin ich auch ein bisschen vorsichtig, weil ich habe damit ja nichts zu tun. Ich bin glücklich, dass er glücklich ist, so, aber es wäre mir, wenn er jetzt, keine Ahnung, Chauffeur wäre, wäre auch, also weißt du was ich meine, ich habe da überhaupt gar keinen Anspruch und freue mich total, dass der macht, was er macht, und dass wir Zeit miteinander verbringen können und dass wir nach Spielen irgendwie nach Hause fahren zusammen und Abendessen zusammen, und wir sind dann auch junge Jungs in den 20ern, da zusammen Erfahrung machen können. Das ist schon ziemlich cool, dass wir unsere Beziehung so ein bisschen dadurch pflegen können.
Ja, also total. Ich glaube, jetzt machst du es fast noch kleiner, als es ist. Wir haben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Für mich war eine der schönsten Dinge, dass in der Zeit, wo ich Vater geworden bin, mein kleiner Bruder bei uns mit in der Wohnung gelebt hat und er miterleben konnte eben die ganze Schwangerschaft und dann unseren Sohn ganz klein, also den Sohn von mir und meiner Frau, nicht von mir und meinem Bruder. ganz klein miterleben konnte, so. Und also, weil das sind diese Riesenerfahrungen, und ihr macht eben gemeinsam als Brüder diese Riesenerfahrungen, und das ist dein Thema, Robin, du machst diese ganzen Erfahrungen, es ist so schwer, das mit anderen Menschen zu teilen, die das eben nicht miterleben in deinem Freundeskreis, und du hast einfach deinen Bruder bei dir vor Ort. Ich glaube, schöner kann man es in dem Kontext kaum haben da.
Nee, ist absolut, wir sind total, ich nenne immer das Wort privilegiert, weil wir haben da echt Glück gehabt. Und ich kannte es, ich habe ja auch 3 Jahre ohne ihn gespielt, und das wird auch schnell einsam, und ich weiß das sehr wertzuschätzen.
Ich glaube, dass das, was vielleicht bei dir sogar noch hinzukommt, ist auch die Tatsache, dass du vor allem jemanden hast, das ist ein Familienmitglied, der aber auch das Innere deines Businesses kennt, ne? Wenn man von außen drauf schaut und das mit jemandem teilen muss, der gar keine Ahnung hat, wie das Geschäft überhaupt läuft, dann ist es ja auch ganz schwer zu relaten. Und bei mir ist es manchmal super, dass ich eine Familie habe und Rabea einfach dann für mich da ist und einfach so dieses offene Ohr hat, wodurch ich auch einfach besser abschalten kann. Aber ich glaube, dieses Gefühl, jemanden zu haben, der das selber auch erlebt hat, das ist, glaube ich, echt Gold wert, oder?
Hundertprozentig. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, ich muss jetzt auch so sagen, ich habe immer ein schlechtes Gefühl, ich meinem Bruder zu viel Credit gebe irgendwie im Public Eye, weil der geht mir ziemlich doll auf den Keks eigentlich, aber also das muss man ja wirklich sagen, er ist ein sehr intelligenter Mensch, das gebe ich auch gerne zu, also ich wünsche gern, dass der mehr redet, weil ich saug dann immer so die Informationen auf, und die Gedankengänge sind so verrückt, nicht kompliziert, aber so verrückt anders als meine. Also es ist total faszinierend, so einen Menschen, mit dem man so eng hat, der so anders ist, irgendwie zusammen zu sein und sich da auszutauschen, weil ich habe dann einen anderen Ansatz als er, und ich glaube, da lernen wir voneinander total viel, und ja, das macht natürlich total einen Unterschied, weil man sich halt auch nicht erklären muss. Also kein Mensch kennt mich besser auf dieser Erde, und das ist halt manchmal auch total unangenehm, wenn wir dann so, ist auch lustig, aber du sitzt dann so am Essenstisch mit 1000 Menschen und ich sag was und er weiß ganz genau, was ich eigentlich meine, und lacht dann, oder keine Ahnung, er weiß genau, wie ich ticke, ich weiß genau, wie er tickt. Das ist schon Das ist schon sehr, sehr besonders, ja.
Ja, ihr müsst euch einander nicht erklären, wir müssen weitermachen mit unserer Erklärrunde. Ist mittlerweile schon eine Weile her, aber du hast es so entspannt beschrieben. Du warst am College an der University of Michigan, hast dafür die Wolverines gespielt. Alles lief super, bis auf das letzte Spiel, wo du vor allen Dingen fantastisch performt, sodass du auch ein Jahr, bevor du es hättest machen müssen, dich zum Draft angemeldet hast. Das heißt,
ja, leider.
Das kannst du gleich nochmal beschreiben. Draft bedeutet, du hast dich auf eine Liste schreiben lassen und alle möglichen NBA-Vereine konnten gucken, wen sie da holen. Sie haben, das wird rundenweise gemacht, sie haben dich in der ersten Runde gepickt an 25. Stelle zu den Lakers, eins der krassesten Teams, und du sagst jetzt direkt ja, leider.
Ja, leider in dem Sinne, weil ich weiß mal nicht, was man so aus Filmen und Erzählungen kennt, aber College ist halt schon ziemlich geil und ich hätte am liebsten 10 Jahre gespielt und ich hab dann schon leider den professionellen, deswegen sage ich leider, ist natürlich auch ein Spaß, aber ich habe da schon einen professionellen Druck gespürt, dann da war der Wert für meinen Draft-Stock, nennt man das, also mein Draft-Wert am höchsten nach meinem dritten Jahr, und dann habe ich mich da diesen Schritt gewagt, was jetzt im Retrospektive auch kein Fehler war, aber ich sage dann immer spaßesweise halber leider, weil das war schon mit die geilste Zeit meines Lebens da. Und natürlich wächst man dann da auch schnell raus so. Also das ist schon gut so, wie es ist. Aber ich bin wirklich nicht traurig, dass ich diesen Schritt an die Uni gemacht habe, der ja auch sehr anders als Fußball ist, muss man ja auch sagen. Und das war damals auch noch nicht üblich. Jetzt ist ja College eh anders, weil jetzt werden die Spieler bezahlt. Damals war das für so deutsche Spieler schon sehr gewagt als Entwicklungsschritt, so also als 17-Jähriger. Also es war eigentlich auch nicht so gern gesehen. Das wurde mir auch eigentlich ausgeredet. Und es war so das erste Mal, dass ich so als 16-, 17-Jähriger für mich eine Entscheidung treffen musste, die sehr, sehr schwerwiegend war. Und
wie war denn die Situation damals?
Naja, ich war halt bei Alba Berlin, bin dann bei Alba Berlin aufgewachsen. Ich komme aus dem Berlin-Prenzlauer Berg. Alba Berlin ist im Berlin-Prenzlauer Berg. Also ist alles, hat alles wunderbar funktioniert. Ich bin 5 Minuten morgens zum Training gelaufen, 10 Minuten mit dem Fahrrad gefahren abends. Also es war perfekt, alles in unserem Kiez. Alba hat dann sehr auch in mich investiert. Ich war dann der 12. Mann, ziemlich schnell bei Sascha Obradovic im Euroleague-Team. Sascha hat mich auch total gefördert. Damals haben junge Spieler noch nicht so viele Chancen bekommen, deswegen war ich eher so 12. Mann auf der Bank. Aber ich war da total dankbar und habe total viel gelernt. Ich war auf so einer Schnellläuferschule, wo ich jetzt ehrlich gesagt persönlich kein großer Fan bin, aber war dann ziemlich schnell fertig mit der Schule und hatte dann auch noch ein Jahr Zeit. Also ich war 16, war aus der Schule raus und war Teil eines Profiteams und habe 4-mal Training am Tag gehabt gefühlt. Also in allen Jugendmannschaften und Profiteam. So. Also es war schon ziemlich krass, eine ziemlich verrückte Förderung, die ich da bekommen habe. Dann habe ich mich halt entschieden, ans College zu gehen und habe gesagt, ja, ich will aber eigentlich den Schritt nach Amerika machen, weil für mich im Kopf war, auch wenn das noch nicht so richtig oft gemacht wurde aus Deutschland raus, für mich im Kopf war das halt so, ich will in die NBA, das ist mein Traum und das ist jetzt schön hier bei Alba zu spielen, aber ich spiele nicht oft genug, dass die Scouts mich sehen, ich brauche eine Plattform, ich muss auf, so doof das klingt, aber ich muss irgendwie auf ESPN spielen und je größer die Uni, desto besser, und ist auch so ein bisschen naiv, aber in Retrospektive hat es halt genau perfekt funktioniert und ich hatte ein Offer. Also ich habe wirklich nur ein Angebot bekommen und das war Michigan und das hat halt irgendwie genau gepasst, weil das eine große Brand war. Da wusste ich, das ist eine gute Liga, die spielen auch ziemlich europäisch und da habe ich mich halt einfach getraut und ja, habe es nicht bereut.
Und dann spielst du überragend. Im ersten Jahr hast du noch nicht ganz so viel Spielzeit gekriegt, aber dann immer mehr, wurdest immer wichtiger fürs Team und dann eben wirklich 25. Pick. Also wenn man so will, genau so kann man es nicht übertragen, aber ja, unter den 30 besten Spielern aus diesem College-Jahrgang zu den Lakers. Aber gleichzeitig ist das ja eine Situation, du weißt, du hast die Chance, in die NBA zu kommen. Aber du hast gar keine Ahnung, wohin es geht, oder?
Ja, du hast gar keinen Plan. Also ich wusste nicht, du wirst dann angerufen und ja, wir ziehen dich jetzt. Und dann kommt der Kollege da auf die Bühne und sagt, ja, with the 25th pick, we select Moritz Wagner. Und dann...
Das ist so Wahnsinn, ne?
Und dann ruft er, die rufen dich wirklich also im Stadion an. So, ja, und die Amis sind ja sehr, sehr gut in dieser Produktion, ne? Also dieses, alles ist immer so aufgebauscht und alles ist irgendwie wie ein Film. Also ich bin halt aufgewachsen mit meinem Bruder zusammen. Wir haben halt YouTube-Videos von Drafts angeschaut, so nächtelang. Diese Romantik, die da drin steckte für uns, die war halt schon maximal. Und dann sitzt du da wirklich mit all deinen Freunden aus Berlin, die da angeflogen sind in New York City und dann sagt er wirklich deinen Namen. Und da steht da wirklich Magic Johnson auf dem Telefon. Das ist eine absolute Basketball-Legende. Und er sagt so, hey, welcome to the Lakers, boy. Und der redet mit dir so. Und du denkst, also da ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Und also das war eine wilde Wagenfahrt. Das kann ich nicht anders beschreiben. Und ja, das war jetzt auch vielleicht nicht die beste Situation. Aber also im Retrospektive bin ich darüber nicht sauer, weil das schon eine krasse Erfahrung war.
Wie ist das dann? Also du hast diesen Traum, du guckst diese Videos von den Drafts und dann auf einmal wird das Realität.
Ja.
Wie nah ist die Realität an dem Traum, den du gelebt hast bis dahin?
Ja, also ich weiß noch ganz genau, das ist eine geile Frage, weil es ist ganz genau, Franz und ich haben uns da angeguckt. Franz war, ich bin gedraftet mit 21, Franz war da gerade mal 16, 17 Jahre alt und wir stehen da in der Barclays Arena und gucken, wie der Commissioner da auf die Bühne läuft für den ersten Pick. Ja, und wir gucken uns so an und denken so, Digga, wir sind wirklich hier. Also was geht gerade ab? So, und dann ist es wirklich wie ein Traum in real life. Das passiert alles, diese Produktion ist so groß, die Amis machen das muss man denen ja wirklich lassen. Also das kann man ja auch oberflächlich nennen, aber das machen die einfach gut. Also du bist wie in einer Fernsehserie und dann kommst du von der Stage runter. Und ich gucke so zurück, wo meine ganzen Leute sind, und ich sehe überall die lilanen Draft-Hats, wie sie zu meinen Freunden, alle setzen sich so lilane Cappies auf. Und diesen Moment werde ich nie vergessen, weil das war einfach, die haben mich gar nicht mehr angeguckt, sondern die waren so beschäftigt, ihre Mützen aufzuziehen, weil sie halt diesen Traum auch gelebt haben. Und das war für mich so eine Bestätigung, so. Also ich bin davon überzeugt, das geht halt nur durch diesen Traum. Das wäre nicht anders funktionieren. Die Situation von meinem Bruder war ganz anders. Und das war für mich so eine Bestätigung, Alter, das habe ich mir erträumt. Und irgendwie haben wir das hingebekommen, weißt du? Und jetzt sind wir hier. Also das hat mir sehr, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben.
Und wenn wir das jetzt mal weiterspielen, auch wenn ich dann jetzt vielleicht ein bisschen vorgreife, aber weil es gerade einfach so reinpasst und bei mir auch so ein relevantes Thema war. Wie hat sich dann dieses Verhältnis von Traum zu Realität verändert, während du dann die Realität gelebt hast? Weil bei mir war das krass. Ich hatte auch immer den Traum, Fußballprofi zu werden, habe alles darauf ausgerichtet, habe mir vorgestellt, wie ich in großen Stadien vor vielen Menschen spiele. Und als ich dann Profi geworden bin und so dieses Daily Business erlebt habe, dann dachte ich mir so, ey, wow, diese Realität, also das habe ich mir doch ganz anders vorgestellt. Und dann sind mir erstmal die ganzen Sachen aufgefallen, die man sich in seinem Traum gar nicht ausmalt, die aber richtig präsent sind und bei mir echt auch teilweise mich vor großen Herausforderungen gestellt hat. Kannst du da relaten?
Hundertprozentig. Also das ist auch mit das Tragischste an diesem Beruf, meiner Meinung nach, weil du halt, ich meine, du wächst, seit wann willst du Fußballer werden? Seitdem du 4, 5 bist und du wächst mit dieser Mentalität des Traums auf, mit dieser Romantik in deinem Kopf und das ist irgendwie so, alles ist voller Blumen, die Straße ist alles voller Blumen und Freude und dann erreichst du deinen Traum und dann kommst du nach LA und dann auf einmal checkst du so, jetzt geht's erst richtig los und keiner juckt es, wer du bist und auf einmal, was ich dann auch ganz früh gecheckt ist, du wirst dann, sagen wir mal, ich war ein Big Man, der werfen konnte, ja, und gute Energie gebracht hat, das ist jetzt ganz grob runtergebrochen so. Und im College war das so geil, Moritz, da ist er wieder, der hat wieder 3 Dreier geschmissen und hat ein bisschen rumgebrüllt, oh, lieben wir den Deutschen, ja, geil. Mhm. So, und dann komme ich zu den Lakers und die draften dich für diesen Beruf, also die draften dich für deine Charaktereigenschaft, für der wirft Dreier und der bringt tolle Energie. Und dann sagen wir mal einfach, du hast einen schlechten Tag und ja, du triffst keine Dreier und du bringst keine Energie, wie das ja einfach ist, du bist ja keine Maschine. Das ist mit das Tragischste an diesem Beruf, meiner Meinung nach, dass diese Romantik, also ich musste, es hat mich 2, 3 Jahre gedauert, die Liebe zum Sport wiederzufinden. Das muss ich ehrlich zugeben. Die habe ich wirklich nicht verloren, aber die hat sich versteckt für eine Weile, weil, also ich wurde auch von dem Business ganz schön, also ich habe da ganz schön was durchgemacht, aber das hat mir ein bisschen die Liebe genommen und jetzt auch so Sachen gelernt, das wirst du ja auch tun, wie das halt nicht mehr passieren wird. Also mittlerweile bin ich in einem Stadium, wo das mir so nicht mehr passieren wird, weil ich einfach dieses Selbstbewusstsein entwickelt habe durch die Erfahrungen, die da passiert sind.
Aber dann lass uns nochmal auf diese Erfahrungen gucken. Also ich meine, in Deutschland kennt man es aus der Presse, dass man dann gerne klein gemacht wird oder als Nobody dargestellt wird. Aber so wie du es gerade beschreibst, klingt es ja auch so, als wenn du dann vereinsintern und teamintern keine Rolle gespielt hast und nichts wert warst, bis hin zu dem Punkt, wo dann ja auch bei den Lakers einfach gesagt wurde, okay, du hast hier keine Zukunft mehr, du wirst jetzt getradet, du kommst in ein anderes Team nach Washington, worauf du keinen Einfluss hattest.
Nö, also beim Basketball ist das dann so, dass, ja, also ich kann es ja mal beschreiben, bei Lakers war jetzt ein bisschen unspektakulärer, weil das einfach im Sommer war, aber es gibt eine sogenannte Trading Deadline, die ist am Ende Februar oder Mitte Februar jedes Jahr.
Und wenn die Saison schon 4 Monate läuft.
Richtig. Und bis dahin dürfen die Teams verschieben, wie sie wollen, wenn das stimmt mit dem Geld. Das heißt, sagen wir mal, Robin Gosens macht, keine Ahnung, 30 Millionen Dollar und LeBron James macht 35 Millionen Dollar. Das muss irgendwie passig gemacht werden und dann können wir Robin Gosens für LeBron James austauschen. So.
Und da hast du an der Stelle, da hast du 0,0 Einfluss drauf,
richtig? Du hast 0,0 Einfluss. Aber wenn dein Agent natürlich Juice hat, dann, wie das im Fußball auch funktioniert. Logisch. Also das ist ja im Sport so, aber also theoretisch gesehen hast du absolut 0 Einfluss. Und das war so, ich war bei den Wizards, ich hatte mich verletzt gehabt, habe nicht gut gespielt. Wir waren in New York City, downtown im Hotel und ich war mit meiner damaligen Freundin auf einem Spaziergang. Die Trade Deadline war um 3 Uhr. Ich beschreibe das jetzt so, um das einfach mal zu zeigen, wie absurd das ist. Das war um 3 Uhr nachmittags, 15 Uhr nachmittags war die Trade Deadline. Unser Spiel hat um 7.30 Uhr angefangen, 19.30 Uhr und war um 12 Uhr mittags auf meinem Pregame-Spaziergang mit meiner damaligen Freundin. Sind so am Wasser lang gelaufen. Und das Telefon klingelt. Und es ist der General Manager von den Wizards und der sagt, wir haben einen Trade gefunden für dich, dass es hier nicht funktioniert hat. Wir haben einen Trade mit Chicago gefunden, also du wirst nach Chicago getradet. Und das ist noch gar nicht veröffentlicht und so. Und dann rufe ich meinen Agenten an, so viel dazu, dass die Agenten Juice haben und sag so, Glue, bla bla bla. Und ich so, I still don't think they're gonna trade you. Also der hatte noch gar keine Ahnung. Und dann habe ich ihm so sagen, ja doch, ich wurde gerade getradet. So, und dann wird alles geklärt, welche Nummer willst du, okay, hier ist die Nummer, der GM ruft dich an, der Trainer hat mir sogar noch gesagt, so, ja, ich bin großer Fan von dir, wir brauchen einen, der ein bisschen Energie bringt und aufräumt und morgen kommst du rein, wir machen Terminology und all solche Sachen, geil, dass du hier bist, so von dem, von so und dann gucken wir fern, wir kommen so ein bisschen runter, ich habe meine Sachen gepackt, weil um 15.10 Uhr fährt das Auto zum Flughafen nach Chicago. Also ich hatte sozusagen 2 Stunden, um klarzukommen, alles zu klären, habe meine Sachen zusammengepackt, habe ein paar Leuten Tschüss gesagt und wollte dann abhauen. Um 14.59 Uhr ruft mich mein Agent an und ich sage so, ja, ich gehe gleich los, das Auto steht unten. Er so, na, du gehst nicht los, du wurdest gerade nach Boston getradet. Und
ich bin schockiert, Alter, ich schwör's
dir. Und da habe ich meine Freundin so angeguckt und ich denke so, okay, soll ich mich jetzt freuen? Keine Ahnung. Und dann haben wir, ich bin ganz ehrlich, wir haben dann geplant, okay, ich fahre abends, ich muss jetzt heute noch nicht, ich fahre abends von New York nach Boston mit dem Auto, das sind ungefähr 4 Stunden. Und dann bin ich mit meiner Freundin erstmal eine Margarita trinken gegangen. Alter, das war erstmal zu viel.
Ja, also, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie verarbeitet man sowas im Kopf? Ja, das geht doch gar nicht.
Das war wirklich schwierig für mich und vor allen Dingen hat das ja dann in Boston auch gar nicht funktioniert. Also ich habe dann gefühlt jetzt vielleicht ein bisschen eine Chance gekriegt, aber da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Das hat gar nicht funktioniert. Und dann saß ich auf dem Hosenboden 4 Wochen später und irgendwie gefühlt will dich keiner. Und ganz schnell, wie ich das ja halt beschrieben habe, wird aus luxuriösem Bonzenleben in Boston Campingplatzatmosphäre in der amerikanischen Provinz. Also das kann ziemlich schnell gehen. Und diese Erfahrung lässt mich jetzt auch so Situationen in Orlando viel mehr wertschätzen. Also ich kann sozusagen den Kontext viel besser verstehen und ich freue mich total, wenn ich jetzt, Alter, wir schaffen wirklich was als Team. Wir bleiben alle zusammen. Du bist Teil etwas Großem. Das ist sehr, sehr schwer in dieser NBA zu schaffen, weil alle immer rumgewürfelt werden. So Teil eines Cores zu sein von einem Team, das hat total viel Wert für mich wegen dieser Erfahrung. Und ich muss immer den Kopf schütteln, wenn ich jetzt jüngere Spieler sehe, die sagen, ja, ich will mehr spielen und bla bla bla. Digga, sei mal froh, dass du in einer geilen Organisation bist und eine Chance kriegst. Mhm. Das ist schon total viel wert. Und ich weiß, du machst jetzt schon viel Kohle als junger Spieler, aber erstens ist da noch viel mehr drin und zweitens kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Deswegen zieh mal keine Fresse. Also ich übertreibe jetzt, aber klar, diese Erfahrung macht schon was mit einem, ja.
Du hast es eben so schwammig positiv gesagt, du saßt auf dem Hosenboden nach 4 Wochen in Boston und die Situation ja war aber wirklich die, du wurdest gecuttet. Was heißt das?
Ja, nix, ne? Also wir wollen Tschüssikowski, so nach dem Motto, und das ist ja auch so lustig.
Vertrag aufgelöst.
Ja, du wirst noch bezahlt, also das war ganz geil, aber das Geld ist garantiert, aber du hast keinen Beruf, hast keinen Job. Und das ist ja auch immer so lustig, also das ist ja im Fußball genauso, ne? Wenn sie dich wollen, sind sie alle nett. Und
naja, das eint uns alle.
Und, genau, das ist ja, und da lernt man halt auch so als Sportler, und das ist ja, ich nehme das ja auch keinem böse übel, das ist halt Teil ihres Berufs, das ist halt, wie das Business funktioniert. Aber man muss halt schon so ein bisschen Instrumente für sich entwickeln und Art und Weisen entwickeln, wie man sich das nicht so an sich ranlässt.
Ich muss da mal eben kurz reingehen, weil ich kenne diese Situation von meinem damaligen Wechsel von Inter Mailand zu Union, wo sie mir immer signalisiert haben, ey, wir brauchen dich nächste Saison, du greifst an. Und meine Frau war in dem Zeitraum hochschwanger und ich wollte nicht wechseln. Wir wollten nicht weg, wir hatten uns entschieden, wir bleiben in Mailand, wir wollten die Komfortzone jetzt nicht verlassen. Und dann hat sich vom einen auf den anderen Tag hat sich alles verändert. Der Verein wollte mich nicht mehr haben. Er wollte mich, wie du das gerade beschrieben hast, bei uns kann man einen nicht cutten. Also sie schmeißen einen dann nicht raus im Sinne von, du hast dann keine Rolle mehr, keinen Beruf mehr. Aber sie haben einem ganz klar signalisiert, ey, du hast hier keine Zukunft mehr im Verein. Und auf einmal musst du halt eine Lösung finden. Der große Unterschied bei mir ist aber, zumindest so wie ich das gerade raushöre, ich kann dann selber entscheiden, was ich mache. Ich kann dann entscheiden, will ich zu Union gehen, will ich zu Hoffenheim gehen, will ich zu Wolfsburg gehen oder bleibe ich jetzt da? Das heißt also, ich habe mich in dem Moment wirklich machtlos gefühlt, aber wenn ich das mit deiner Situation vergleiche, dann ist das ja wie eine Ohnmacht. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist absolut eine Machtlosigkeit. Ich muss auch dazu sagen, natürlich ist es ja auch, wie soll ich sagen, wenn du ein Spieler bist, ne, der ein bisschen Juice hat, also jemand, der jetzt, sagen wir mal, wir haben Spieler, die machen 60 Millionen im Jahr. Das ist so ein großer, das ist ein Drittel des Salary Caps des ganzen Teams. Das heißt, die haben eine gewisse Macht über das Team. Und natürlich wird das nicht so klar kommuniziert von wegen hier General Manager von Buxtehude, komm mal her und trade mich dahin. Aber natürlich haben die auch ein gewisser Machtaspekt. Aber jetzt sagen wir mal so, die Middle Class of the NBA, also die Middle Class in Anführungsstrichen, die diese Macht halt nicht haben, das ist eine gewisse Machtlosigkeit. Zumal die ja auch in der Free Agency, also in der Transferperiode, wenn neue Verträge ausgegeben werden, sind die ja meist hinten dran. Also die ersten großen Fische gehen ja natürlich als erstes weg und davon hängt dann sozusagen, das ist dann die Dominosteine hängen dann davon ab so. Und natürlich ist das ziemlich schwer zu navigieren, aber ich muss auch so sagen, und wie gesagt, ich habe noch keine Kinder, ich habe noch keine Familie, aber ich muss auch so sagen, okay, ich bin jetzt 28, wenn ich es bis 35 schaffe, habe ich gewonnen. Ich hoffe, ich spiele 10 Jahre, das wäre richtig geil. Ja, bis ich 40 bin, wäre super geil. Aber es sind halt auch nur noch 7 bis 10 Jahre. Und die will ich halt mitnehmen, so gut es geht. Und deswegen mache ich mir nicht, es ist nie final. Also ich mache mir nie, ich habe mein Zuhause hier in Berlin. Ich hab mein Leben in Amerika und hier. Und das wird sich nicht verändern, ob ich jetzt in Orlando spiele oder ob ich woanders spiele. Und deswegen versuche ich mein Mindset so ein bisschen zu verändern und das die Stabilität woanders zu suchen.
Ich finde es interessant, was du sagst, weil so wie du dein Leben jetzt gerade beschreibst und so wie du dem begegnest auch, ich glaube, das ist die einzige Form, wie man überleben kann in eurem Business. Und wenn ich das jetzt aber dann wieder auf meine Situation beziehe, dann könnte ich so keine Leistung bringen. Weißt du, was ich meine? Weil für mich ist dieses Ankommen und zu Hause fühlen und zu wissen, das ist jetzt für die nächste Zeit meine Heimat und in dieser Heimat, auch wenn sie nur für 3 Jahre ist, aber für diese begrenzte Zeit fühle ich mich wohl an dem Ort, wo ich bin und versuche ich alles, dass es auch meine Heimat wird, meine zweite zumindest. Nur dann schaffe ich es eben mit diesen positiven Gefühlen auf den Platz zu gehen und Leistung zu bringen, zu performen. Man hat es ja, wir haben das ja im Vorgespräch auch einmal kurz angeschnitten in Berlin, da hat es ja einfach gar nicht geklappt, weil wir uns 0,0 wohlgefühlt haben und eben nicht angekommen sind. Hast du das nicht? Also kannst du das voneinander trennen und trotzdem Leistung bringen?
Du triffst den Nagel auf den Kopf hier. Also das ist eins meiner Lieblingsthemen und das finde ich auch immer so geil, wenn wir jetzt von den Teams sprechen, jetzt die Teamentscheidung treffen. Das ist ja immer so lustig. Die sagen ja dann immer bei solchen Situationen, it's not personal. Es ist ja nur Business, so nach dem Motto. Und das ist ja genau der Bullshit, den du ja eigentlich glauben sollst. Das ist ja genau nicht wahr, aus dem Grund, was du gesagt hast. Also wenn ich und da gebe ich dir total recht, wenn ich jetzt in meine Facility gehe in Orlando, ja, dann ist das nicht personal, sondern ich gehe da rein, der Koch macht für mich meine Rühreier morgen, ich frage ihn, wie es seiner Frau geht. Der Typ, der da jeden Tag die Wäsche aufsammelt, mit dem habe ich eine Beziehung. Der Equipment Manager, dem frage ich, wie sein Football-Team am Wochenende gespielt hat und welche Trades die machen sollen. Der Sohn findet mich cool. so, so on and so forth. Und die GMs, die sagen dann, oder die Entscheidungsmacher, die sagen dann so mal, ja, es ist nur Business, aber das wollen die ja eigentlich auch nicht. Weil, wenn, genau wie du gesagt hast, natürlich verlangen sie von dir, dass du dich investierst in das Team. Wenn du ein Orlando Magic Trikot trägst, dann wollen die, dass du für die Community arbeitest. Dann wollen die, dass du auf die Leute in der Facility eingehst, dass du auf die Fans eingehst. Die wollen, dass du 10 toes down, voll committed in diesem Team arbeitest. Das verlangen die von dir und du kannst dir nicht von beiden das Beste raussuchen. Nein, es ist personal und das werde ich auch, da bin ich auch stur, das werde ich auch mein Leben lang so handhaben, weil sonst will ich es auch nicht machen. Sonst macht es mir keinen Spaß. Ich gehe da nicht hin und spiele einfach nur und gehe nach Hause. So ein Mensch bin ich nicht. Ich möchte mich wohlfühlen mit den Leuten, mit denen ich arbeite und ich möchte mich auch in der Stadt wohlfühlen. Also, und je älter ich werde, desto mehr Wert lege ich auch darauf. Und wie gesagt, es ist halt viel einfacher, weil ich meinen Bruder dabei habe. Also ich kann es mir schön kuschelig in Orlando machen, so mit meiner Familie. Aber also, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und immer wenn ich diese it's not personal, it's just business höre, da kriege ich direkt irgendwie Gänsehaut, weil ich das total asozial finde.
Ich finde es total schön, wie locker und im Berufskontext fast weise du über diese ganzen Dinge sprichst. Und man merkt, dass du einfach wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht hast, die dich haben reifen lassen, sodass du eben jetzt so sprechen kannst, wie du sprichst. Gleichzeitig haben wir schon ein paar Themen angesprochen, wo es eben wahnsinnig schwer war. Bevor wir da hinkommen, was diesen Sport denn ausmacht, was den so geil macht. Du hattest diesen Moment, wo ihr quasi in eurem, in Anführungszeichen, Wohnwagen saßt und du gedacht hast, okay, du gehst zurück nach Europa. War das dein mentaler Tiefpunkt oder gab es Momente, wo du noch mehr an dir und deinem Leben gezweifelt hast?
Ja, genau, das ist ja genau der Punkt. Und ich werde das auch nie vergessen. Mein Agent hat mich damals angerufen und hat mir gesagt, Digga, was ich jetzt von dir brauche, ich habe leider keine guten News. Es gab so eine Woche, wo ich keinen Job hatte, ja. Ich habe leider keine guten News, aber ich verspreche dir, ich gebe mein Bestes. Das Einzige, was ich von dir jetzt brauche, ist, dass du einen Weg findest, den Glauben in dir selber aufrechtzuerhalten. Also, du musst einen Weg finden, daran zu glauben, dass du ein NBA-Spieler bist. Du kannst nicht aufgeben, mental. Und genau das ist der Punkt. Und ich würde schon sagen, dass das absolut mein Tiefpunkt war.
Hast du es geschafft?
Ja, also das war ziemlich schwierig. Ich bin bei solchen Sachen dann immer so, und das klingt jetzt auch wieder total Klischee, aber ich vertraue dann einfach meiner Arbeit. Und das war ganz lustig, weil wir waren dann in Ann Arbor, in Michigan, am College. Das ist natürlich ein süßer Ort. So, da haben wir uns ein Airbnb geholt. Mein Bruder hat irgendwie gespielt. Und wir haben irgendwie für uns auf seine Draft vorbereitet mit den Agenten und ich habe da irgendwie versucht, an meiner Karriere mich lang zu hangeln. Und ich hatte noch einen Kumpel, der da gearbeitet hat im Basketballteam und der hat mich dann, wir haben dann viermal am Tag trainiert, also komplett übertrieben. Weil ich hatte ja nichts anderes zu tun, ich wollte nicht nachdenken, deswegen bin ich in die Halle gegangen und wir haben einfach nur trainiert. Und was der dann gemacht hat, ist mein bester Kumpel Duncan Robinson, der spielt für die Miami Heat. Und der hatte auch zu der Phase eine unglaublich heiße Phase, hat danach einen richtig dicken Vertrag unterschrieben. Also parallel zu meinem sozusagen Tiefpunkt hatte der seinen absoluten Höhepunkt. Und mein Kumpel Harry, der kommt auch in der Doku vor, der hat dann in der Facility in Michigan auf dem Fernseher Duncans Spiele angemacht, live. So nach dem Motto, so, das ist unser Ziel. Also wir verlieren das nicht aus den Augen. Das ist realistisch, das machen wir. Das ist natürlich auch ein bisschen, ne, Asshole-Vibes, so von wegen rub it in your face. Aber das werde ich nicht vergessen, weil das war so, okay, Euroleague, das kommt nicht in die Tüte. Also ich bin hier für ein Ziel und einfach weiter dran denken und weiter arbeiten.
Aber das heißt, du bist deinen Gedanken körperlich ausgewichen. Du bist in die Halle gegangen, du hast trainiert, du hast versucht, dich körperlich zu pushen, um dir die Gedanken nicht zu machen. Wenn ich das jetzt übertrage auf deine jetzige Verletzung, ja, da ist ja genau das weggefallen.
Genau, und das wollte ich eigentlich vorhin auch nochmal sagen. Das ist echt ein ganz schöner Kreis, den wir hier schließen, weil das ist genau das, ich wollte dich vorhin nicht unterbrechen, aber mit der Verletzung, das war das Key-Problem, dass ich gemerkt habe, Alter, ich habe mein ganzes Leben lang jedes emotionale Problem, was ich hatte in meinem Leben, kompensieren können mit Sport, mit Basketball. Also ich konnte immer in die Halle gehen und das war auch immer für mich meine eigene Welt, weil ich war nicht auf einer Sportschule, das heißt, das war meine eigene Welt. Ich konnte da zweimal trainieren, das war mein eigener Glaube. Ich konnte mich da drin total verlieren, weil ich halt das als richtig angesehen habe. Und jetzt ist das so weggefallen und ich konnte nichts machen. Also ich konnte auf einmal nicht mehr kompensieren. Ich konnte meinen Gedanken nicht mehr aus dem Weg gehen und ich bin auch ein sehr aktiver Typ da oben und das war dann nicht auszuhalten. Ja.
Aber was hast du dann gemacht? Also was war deine Kompensation dann?
Wie gesagt, erstmal Kompensation war ein Arschloch sein zu meiner Freundin und dann als das...
Das ist nicht so ein gutes Learning.
Als das mir als unangebracht gespiegelt wurde, habe ich mir Therapie gesucht, die ich auch aktiv betreibe und ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, auch reflektierter mit sich selber umgehen. Und solange man weiß, dass es das Problem gibt, ist es und auch das realisiert, ne, weiß man, ist es auch viel einfacher, damit umzugehen. Ich war ja mir dessen gar nicht bewusst. Ich habe es ja einfach gemacht. So, ich glaube, das war das größte Problem. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen für mich ist. Es ist immer noch schwierig, okay, weil ich habe also seit Monaten kein Bayern gefasst und ich bin irgendwie anderthalb Stunden morgens im Stadion und versuche neu zu laufen. Also das ist ja auch irgendwie eine Identitätskrise als Sportler so ein bisschen. Ich weiß immer noch nicht so richtig, humpel ich jetzt oder nicht. Also das sind alles so Sachen, die ich irgendwie für mich balancieren muss. Und das ist ein Work in Progress.
Aber kannst du uns vielleicht mal dann mitnehmen? Du sagst, du hast es jetzt gerade so ein bisschen im Nebensatz angesprochen, Therapie. Was bedeutet Therapie in dem Zusammenhang?
Ich weiß gar nicht, ihr habt ja auch Sporttherapeuten beim DFB, oder?
Ja.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, Sportpsychologen haben wir, ja.
Ja, der war auch mies korrekt letztes Jahr. Wir haben das natürlich auch bei den Teams. Das ist ziemlich üblich und ich habe das auch für Jahre lang gemacht. Mhm. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mir dieser sportliche Bezug gar nicht gut tut, weil ich möchte mich ja eigentlich entfernen von der NBA-Welt. Ich will ja eigentlich Mensch sein und nicht NBA-Spieler. Das heißt, die Probleme, die ich bespreche, haben ja gar nichts mit dem Sport zu tun. Also das ist ja sozusagen nur der Trigger oder das Symptom, wo das rauskommt. Also ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die Therapeutin ist und habe jetzt eine sehr, sehr gute Therapeutin, mit der ich regelmäßig spreche und mir geht es natürlich viel besser, aber es ist jetzt auch, ich will es jetzt auch nicht so promoten, als ob das End-All, Be-All ist, es ist einfach Self-Care. Also du musst für dich einen Weg finden, irgendwie Frieden mit dir und deinen Gedanken zu finden und das ist jetzt auch nicht so, dass du dich darum in einem Monat kümmerst und dann ist es der nächste Monat gut, sondern das ist immer, du musst ja auch jeden Tag dreimal essen, das ist jetzt nicht so, dass du, weißt du, es ist immer wieder eine Routine, um die du dich kümmern musst und das nehme ich sehr, sehr ernst.
Wie wichtig ist in dem Kontext dein Tagebuch auch?
Wow, geil. Also machst du das selber oder?
Ja, ich mache das auch. Ich mache das selber auch. Ja. Und genau.
Ich schreibe sehr, sehr viel, ja. Mache ich jetzt auch immer mehr. Der Dialog mit mir selber ist sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen auch dann die ganzen Gedanken einfach mal aufzuschreiben und wegzulegen danach und sich dann dieses Gefühl zu haben, dass sie jetzt irgendwo sind, aber nicht hier oben. Gerade vorm ins Bett gehen empfehle ich sehr. Ist auch nicht einfach, sich das anzugewöhnen. Ich struggle damit auch immer ab und zu, aber ist wirklich, ich lese mir das auch nie durch. Habe ich total Angst vor, mir meine eigenen Gedanken nochmal reinzuziehen.
Ah, das finde ich
wirklich. Das ist wirklich nur zum Rauslassen und Weglegen. Und ja, würde ich jedem empfehlen. Ich habe auch ich habe auch eine Sauklaue. Kannst du eh nicht lesen.
Achso, du kannst es gar nicht lesen.
Wahrscheinlich nicht, ich habe es noch nie ausprobiert.
Ich finde das aber spannend, weil den Teil, also ich mache das genauso wie du, mir hilft das auch unglaublich und ich glaube, das kann man an der Stelle auch echt mal empfehlen, wenn man gerade ein Mensch ist, der viel nachdenkt und der sich auch oft in so Gedankenkarussells befindet, dann hilft es echt total. Und wir haben mit Paula Hartmann auch darüber gesprochen, die macht es auch. Dieses einfach nur zu Papier bringen und das aus dem Kopf löschen, in Anführungszeichen, ist, glaube ich, unglaublich wichtig für die Verarbeitung. Aber ich lese mir die Sachen dann auch teilweise wieder durch, weil ich merken möchte oder wissen will, ob ich einen anderen Gedanken dazu entwickelt habe. Und das hilft mir total beim Wachsen.
Das ist total interessant, das muss ich wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Ich habe da ehrlich gesagt sehr, sehr großen Respekt vor. Also, aber das macht natürlich total Sinn.
Warum?
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich finde das schon manchmal scary, was da oben abgeht bei mir. Also das ist jetzt auch ganz komplett wertfrei. Ich weiß nicht, wie das jeder andere Mensch sieht, aber das ist schon, also das sind ja auch teilweise Sachen so, ich habe damit angefangen vor Spielen, weil ich immer mir total einen Kopf vor Spielen gemacht habe und dann hat mir mal jemand gesagt, ja, vor Spielen, okay, leg mal deine größten drei Ängste aufs Papier und leg das Buch weg und dann geh spielen und guck, ob das funktioniert. Und Ängste aufzuschreiben ist ein Ding, aber die dann zu lesen ist natürlich, und die sind ja auch ziemlich konkret, das ist ja schon, also es sind ja auch ziemlich viele Gedanken, die jetzt nicht unbedingt Spaß machen, die zu haben, deswegen versuche ich sie ja loszuwerden, die dann nochmal so zu rekapitulieren. Wahrscheinlich hast du aber recht, Robin, das macht wahrscheinlich einen großen Unterschied beim Wachsen, aber ich gebe da ganz ehrlich zu, da habe ich Angst vor.
Ja, aber tatsächlich wäre auch das mein Gedanke gewesen, dass in dem Moment, wo du reinguckst und du siehst, okay, es macht nichts mehr mit mir oder du kannst vielleicht sogar drüber schmunzeln, so, genau da kannst du ja den Progress sehen, kannst du ja das Wachstum sehen, okay, weil genauso, es ist interessant, weil jetzt, wenn wir miteinander sprechen, wirkst du genauso, du kannst deine Struggles benennen und kannst klar sagen, ich bin gereift, aber
das ist interessant, ja.
Die Auseinandersetzung quasi mit dir selbst auf dem Papier.
Na dann setze ich mich heute Abend mal hin und habe einiges zu lesen.
Gibst du mal ein Feedback?
Oh, mach's nicht.
Ich
sage Bescheid,
ob ich die Hieroglyphen irgendwie entziffern kann, die ich da aufs Papier bringe.
Ey, aber weil wir auch langsam zum Ende kommen müssen und weil ich es die ganze Zeit angeteased habe und weil mich das auch total interessiert, ich glaube, dass Basketball insofern ein viel mental herausfordernder Sport ist als Fußball, als dass du ja viel mehr Spiele hast, gerade auch wenn es in die Finals gehst. Im Fußball ist das höchste der Gefühle, du hast ein Hin- und Rückspiel. Ihr habt ja viel mehr Hin- und Rückspiele. Es gibt ja richtige Series. Und du hast in einem Spiel viel mehr Punkte. Also es gibt viel mehr Phasen und Dynamiken, wo es auch ganz zählbar in die eine oder andere Richtung geht. Das heißt, Momentum, stelle ich mir vor, hat da eine viel, viel größere Bedeutung. Und auch Emotionen.
Erstmal der erste Punkt, total interessant, finde ich, weil gerade beim Fußball, ich bin ja auch mit Fußball aufgewachsen in Deutschland natürlich, also wenn man früher Bela Redi zugehört hat oder wem auch immer im Fernsehen, wie Fußball beschrieben wird oder auch Julian Nagelsmann, Trainer beschreiben das als, ja, wir hatten spritzige oder energetische Zweikämpfe und es ist immer sehr, sehr prozessorientiert. Also das Spiel wird ja nicht beschrieben, natürlich redet man manchmal darüber, wie gut man im Torabschluss war und ob man Chancen genutzt hat, aber das ist ja nicht das Primäre. Das Primäre ist, hast du deine Zweikämpfe gewonnen, verlagerst du ordentlich, bist du im Plan, spielst du so, wie du spielen willst, spielst du deiner Identität gerecht, so würde ich es jetzt beschreiben, ja, als Laie. So, und im Basketball, die Tendenz ist, dass vor allen Dingen als oberflächlicher Zuschauer von außen, ist viel einfacher zu bewerten, zu sagen, oh, die haben heute einfach keine Dreier getroffen. Oder der Spieler ist scheiße, weil er ist nur 2 aus 17 heute gewesen, hat einen schlechten Tag. Was ja auch stimmen mag, aber als Spieler hilft es total. Und darüber habe ich natürlich total viele Konversationen mit Franz. Okay, jetzt sagen wir mal, wir haben einen schlechten Tag. 2 aus 11 haben wir geworfen. Jetzt kannst du dir natürlich darüber Gedanken machen, dass du die 3 Dreier, die du genommen hast, verworfen hast. Und kannst dir deinen Ellbogen angucken und so. Aber jeder Wurf ist ja eh ein bisschen anders. Also das ist ja nie so, dass du immer genau gleich wirst. So funktioniert der Körper natürlich. Natürlich trainiert man so, aber es ist ja nie identisch. Das heißt, du willst ja die Chance, dass alles so ist, wie du es kennst, so hoch wie möglich drehen, wie ihr im Fußball auch. Also es geht viel mehr um die Chancen-Creation als über den Wurf selber. Das heißt, für mich als Spieler gucke ich mir viel lieber an, wie komme ich denn zu meinen Würfen? Und wie hoch ist die Prozentzahl der Wurfquote des Wurfes, den ich kreiere? Als habe ich jetzt ein Layup daneben gemacht oder nicht? Weil das passiert einfach mal. Manchmal hat man einfach einen scheiß Tag. So. Und das finde ich total interessant, weil oberflächlich natürlich kann man viel öfter darüber reden. Ja, wir haben Freiwürfe daneben geworfen und dann bist du im Kopf, weil ich bin 0 aus 3. Die wirkliche Kunst ist ja dann weiterzuwerfen, weil du vertraust, dass der Wurf gut ist. So. Und du vertraust deinem Skill. Also ich glaube, das ist der Grund, warum das so anders beschrieben wird und warum das so ein Mindfuck sein kann, dass du halt, ja, ich habe heute einfach schlecht gespielt, weil ich 2 aus 7 geworfen habe, aber meine defensiven Aktionen sind da gar nicht wiedergespiegelt in der Statistik zum Beispiel, weißt du? Und wenn man als Basketballer das Spiel mehr wie ein Fußballer sehen kann, hat man, glaube ich, viel gewonnen. Also das meine ich jetzt nicht nur rhetorisch, sondern das meine ich total ernst.
Ja, wobei man muss dazu, glaube ich, schon auch sagen, dass es bei uns auch echt sehr in diese Richtung geht, gerade bei der Bewertung auch von Trainern sogar. Und das finde ich teilweise noch viel erschreckender. Das ist auch in Italien ein Riesenpunkt, wo ich auch echt oft drüber diskutiere, dieses Bewerten der Spiele anhand von Daten und Fakten. Das mag alles richtig sein und das mag auch ein Stück weit irgendwo, die Fakten lügen nicht. Ne? Wenn du deine Zweikampfquote bei unter 30% hast, dann hast du erstmal natürlich keinen guten Tag. Aber mir ist es dann immer zu einfach zu sagen, der hat ein schlechtes Spiel gemacht, weil diese Parameter, Emotionen, positive Energie, Defensivarbeit, Offensivarbeit, Freilaufverhalten, all diese Komponenten, die ja unglaublich wichtig sind und die gerade ein Trainerteam auch sehen muss, weil sie eben ganz wichtig sind für eine Dynamik eines Spiels und somit auch für das Endresultat eines Spiels. Ich verlange nicht von einem Fan, dass der sowas sieht, aber ich verlange das von einem Trainerteam.
Ich will noch mal ganz kurz zurück auf diesen Punkt wie man Emotionen nutzen kann. Wir haben jetzt ganz viel über das Spiel in der Vergangenheit gesprochen, wie man es nach dem Abpfiff bewertet. Aber was ich schon spannend finde, und da ist dieses Halbfinale bei der Weltmeisterschaft gegen die USA ein gutes Beispiel, und vor allem diese Szene von Andy Obst kurz vor Schluss, wo er einen Gegenspieler quasi zu Boden schickt und dann ganz entspannt die Punkte macht, wo man so richtig gemerkt hat, okay, da passiert gerade was, da entwickelt sich eine Dynamik. Und das Gefühl habe ich schon im Basketball, das In-Game einfach sich Dynamiken entwickeln und Emotionen entstehen, die total sinnvoll fürs eigene Spiel sein können oder die eben dann ein Mindfuck sein können und dich total runterziehen können. Wie gehst du damit um?
Ja, ist total interessant, weil mein Bruder redet da früher ganz viel. Also es geht im Basketball ganz viel um Flow, würde ich es beschreiben. Und zwar, ich würde grundsätzlich sagen, dass das Talentlevel, natürlich ist das verschieden und da gibt es Unterschiede, aber gerade in so einer Liga wie in der NBA, da kann jeder spielen. Also da kann jeder Dreier werfen. Also nicht jeder kann Dreier spielen, aber jeder ist in dem, was er macht, sehr, sehr gut. So, und trotzdem werfen Leute halt einfach nur 40% Dreier. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, mit allem dem, was abläuft um einen herum, mit einem Gegenspieler, mit dem Druck, den man spürt, seine Leistung abzurufen, den Skill, den man wirklich auch hat, auf einer sehr, sehr hohen Qualität, ist total schwierig abzurufen. Das heißt, die eigentliche Kunst des Gutspielens ist nicht Basketball zu lernen, weil das hast du ja schon gemacht, sondern die Kunst ist, diese Leistung abrufbar zu haben. Und wie kriege ich das hin? Wie kriege ich meine Emotionen kontrollierbar und weiß, wann ich sie nutzen kann und wann müssen sie ruhen, dass ich einfach nur den Wurf reinmache? Und deswegen sind so, wenn du vom Momentum sprichst.
Hast
und so
du da eine Routine?
Flow-Sachen, ja, total. Und ich bin ja auch, wie gesagt, haben wir ja schon besprochen, sehr aktiver Mensch. Und ich bin auch jemand, der Energie sehr, sehr viel nutzt im Spiel. Also es macht mich auch aus als Spieler. Und ich musste das total schnell lernen, dass ich da nicht, und ich arbeite immer noch dran aktiv, dass ich mich da nicht, vor allen Dingen mich selber nicht aus dem Rhythmus bringe, aber auch meine Teammates nicht. Also es gibt Energie-Jungs, die machen rah-rah, ne? Das sieht toll aus auf Instagram und rah-rah sieht immer gut aus in der Kamera und das funktioniert vielleicht so für zwei Possessions. Aber dann being an Energy-Guy, also jemand, der die Energie kontrollieren kann, heißt ja auch zu lesen, okay, also ich komme ja von der Bank, das heißt, es ist ein ganz anderes Mindset. Ich komme von der Bank und ich muss, in meinem Kopf überlege ich immer, was ist jetzt in den letzten 4-5 Possessions passiert? Also muss ein Gefühl dafür entwickeln, wer spielt gerade gut, läuft es gerade gut für uns oder brauchen wir vielleicht mal einen kleinen Aufweckschrei oder mal, ey, bringt uns zusammen oder wenn es gut läuft, halt einfach die Schnauze und mach auch gar nichts offensiv, sondern lass den, der gut spielt, einfach mal laufen. So, das sind so Sachen, die man lernen muss und das ist ja wirklich konstant. Also das sind die Sachen, die dann auch hoffentlich ins Gewinnen sozusagen überspielen. Und das meine ich mit Energie lernen, weil das ist für mich sehr, sehr organisch. Also das kann ich, das habe ich irgendwie in mir, aber ich habe ganz früh Probleme gehabt, auch ich habe dann immer gefoult. Also als junger Spieler habe ich fast nie gespielt, weil ich immer ausgefoult war. Darüber machen sich die Spieler immer noch lustig, meine Trainer immer noch lustig von früher, weil ich hatte halt diesen Ausknopf nicht. Ich bin immer nur 180 gerannt wie so ein Irrer. Und letztendlich willst du ja auf dem Feld sein. So. Also das hilft dir dann auch nichts. Das heißt, du musst schon lernen, das zu kontrollieren.
Wir müssen langsam zum Ende kommen hier im Podcast. Ich fand gerade wirklich diesen Aspekt am Ende nochmal wichtig. Und da vielleicht, bevor wir zu den ganz kurzen Fragen am Ende, die letzte Rückfrage, weil du es gerade so beschrieben hast, du kommst von der Bank und ich fand es total spannend, wie du dann eben schaust, was das Team gerade braucht. Ohne das despektierlich zu meinen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt despektierlich ist, ist das auch die Rolle oder ist das die Position, die du hast, Bankspieler zu sein? Und ist das eine wertige Rolle?
Ich finde das immer total komisch, weil das habe ich auch erst in Amerika gecheckt. Das ist in Europa gar nicht so bewertend. Also in Europa wird das so, in Europa ist das ganz normal, weil die alle spielen irgendwie so um die 20 Minuten. Das ganze Team ist involviert. Und in Amerika ist das so, those are my starters. Das sind die fünf Jungs. Und dann habe ich so zwei, drei von der Bank, die ich bringe. Und die füllen so ein bisschen die Rotation aus. Und da habe ich das erstens mal so als wertend wahrgenommen. Aber ich habe mich dagegen immer gesträubt. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass in der NBA da eine tolle Rolle für mich ist und dass es da etwas ist, was ich gut kann. Und ich glaube, du musst ja auch irgendwann darüber überlegen, na klar kann ich jetzt sauer sein und irgendwie sauer sein, dass ich nicht 40 Minuten spiele und kein Starter bin. Vielleicht habe ich auch das Talent dafür, aber irgendwann musst du ja auch ans Maximieren denken. Ne? Also du hast ja nur so 4 Jahre und jetzt bin ich in der Situation. Und also das ist eine Situation, die ich absolut maximiere und die ich auch total liebe, weil ich finde es voll geil, gegen den anderen Backup-Center zu spielen. Also bin ich ganz ehrlich, liebe ich und habe halt meine Energie. Es ist auch, ich habe auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es beim Fußball ist, aber im Team ist natürlich auch eine gesunde Konkurrenz da. Und ich habe halt früher immer versucht, irgendwie den Starting Center nachzuahmen oder habe immer auf ihn geguckt, dass ich irgendwie seine Minuten klaue oder warum starte ich eigentlich nicht? Und mittlerweile ist das überhaupt nicht so. Also wenn ich in die Facility gehe, dann versuche ich die Minuten, die ich, also ich spiele jetzt knapp 20 Minuten, wie optimiere ich die? Das ist mir egal, ob ich also mehr oder weniger spiele, aber wie kriege ich es hin, noch effektiver in dieser Zeit zu sein und wie arbeite ich und sehe das sozusagen im Vakuum als mein Beruf und nicht, ich muss noch mehr spielen, sondern bla bla bla, sondern das ist mein Beruf und das nehme ich ernst und das hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, ja.
Da müsste sich der Fußball auf jeden Fall auch hinentwickeln, weil bei uns wird der Bankplatz immer noch sehr damit assoziiert, dass man halt nicht so wichtig für die Mannschaft ist. Und das ist ein Riesenproblem, weil das oft auch damit einhergeht, dass die Spieler, die dann von der Bank starten und dann reinkommen müssen, nicht bereit sind, um den Unterschied zu machen. Wenn du dich aber so vorbereitest, wie du das gerade beschrieben hast und versuchst, diese Zeit, die du bekommst, als Chance zu sehen und so zu sehen, als wenn du dann den Unterschied machen kannst, dann gehst du mit einem ganz anderen Mindset aufs Spiel. Aber dadurch, dass diese Bankposition so negativ assoziiert ist, haben die Spieler oftmals nicht dieses Mindset, was sie brauchen, um dann wirklich den Unterschied zu machen.
Ja, es ist auch, ich habe das auch erst hinten raus gecheckt, ehrlich gesagt. Also ich habe das ja gar nicht bewusst gemacht. Ich habe dann irgendwann nur so gemacht, das ist viel ökonomischer für meine Emotionen, wenn ich da mich einfach gar nicht so reinsteige, sondern mich einfach auf mich selber konzentriere. Und beim Basketball. Und dann auf einmal habe ich mehr gespielt. Also es ist so paradox, dann auf einmal funktioniert
es. Und es ist ja aber auch super sinnvoll, gerade in eurem Sport, wo man so viel wechseln kann, genau das halt als Position zu definieren. Also das war auch jetzt, das war einer der Schlüssel von Bayer Leverkusen letztes Jahr, dass die einfach so eine starke Bank hatten.
Ja, vor allen Dingen, ich habe dem Starting Center dann auch gesagt, Digga, ich versuche nicht, oder ich habe ihm das signalisiert, ich versuche gar nicht, deinen Job irgendwie dir wegzunehmen. Sondern ich mach mein Ding, du machst dein Ding. Und was dadurch halt passiert ist, ist der so, selbst wenn ich dann gut gespielt habe und es wäre eigentlich seine Zeit reinzukommen, hat er dem Trainer gesagt, lass ihn spielen. Also es ist dann so ein Wechselspiel und da habe ich ja gemerkt, okay, da haben wir beide was von. Und jetzt können wir natürlich darüber so lange philosophieren, wie wir wollen. Aber also ist doch total schade, dass dann die Medien und die externen Faktoren dann den Standard setzen. Das ist doch als Spieler total traurig. 100%. Ich denke mir immer so von den Medien, jetzt ohne jemandem auf die Füße zu treten, aber ihr seid doch da unseretwegen. Also ihr seid doch da, um über uns Artikel zu schreiben. Ist doch nicht so, dass ich den lese, damit ich dir gefalle. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, das sage ich jetzt so klar, das war früher auch noch nicht so, aber das finde ich irgendwie so schade. Das ist auch in Deutschland immer so diese Schwarz-Weiß-Kultur. Es muss doch nicht immer alles Hop oder Flop sein. Ist doch auch mal okay. Ich finde es auch total geil, was der Füllkrug gemacht hat in letzte EM. Ja, das ist doch einer der geilsten Jobs überhaupt, wenn alle müde sind, in der 70. Minute da reinzukommen und noch ein Ding reinzupfeffern. Also das ist doch geil. Ich bin doch mit Abstand der spritzigste Spieler auf dem Spielfeld. Weißt du, was ich meine? Da habe ich voll Bock drauf.
Da nennst du gerade ein Paradebeispiel genau dafür, weil er ist nämlich vom Mindset her auch so und er ist jetzt schon wahrscheinlich wieder auch gegen ihn Portugal nicht starten, aber das ist ihm völlig egal. Er weiß, wenn ich die 10 Minuten bekomme, dann bin ich da und werde ein Ding reinnicken. So, und daran erkennst du halt, wie wichtig dieses Mindset ist. Und bei mir war das auch in der Zeit bei Inter gerade so intensiv. Da wollte mir auch jeder suggerieren, dass es ja ein Riesenfehler war, zu Inter zu wechseln, weil ich spiele ja nicht von Anfang an. Ich hatte aber trotzdem 53 Einsätze. Und für mich, natürlich habe ich den Anspruch, Fußball zu spielen und erste Elf zu spielen. Und ich glaube, den hat jeder von uns. Und so muss das auch sein. Du willst deinem Konkurrent Druck machen, jeden Tag. Aber dir wird von außen quasi suggeriert, dass du gefailt hast, obwohl das eigentlich überhaupt gar nicht der Fall ist.
Ja, ist das auch im Fußball so ein Ding, dass Leute, also ich weiß nicht, du bist ja in den Kabinen, dass Leute dann die Sachen durchlesen und so, weil beim Basketball ist, also ich muss schon sagen, es sind ja auch teilweise sehr, sehr junge Spieler bei uns und in Amerika ist ja auch eine sehr, sehr, würde ich sagen, Social Media geprägte Kultur am Gange. Ist das beim Fußball auch so, dass die Jungs da schon die Ohren aufhalten, was über einen gesagt wird?
Ja, sehr, sehr. Und ich selbst kann mich da auch nicht von freisprechen. Also mittlerweile krass, schon, ja. Da bin ich so eingestellt, wie du das auch bist, so wenig wie möglich und Hauptsache irgendwie bei mir selbst bleiben und mich selber und vor allem die mich kennen, meine Leistung bewerten lassen. Aber viele lesen sich alles durch und das tut denen überhaupt nicht gut und das merkt man. Die leben halt die ganze Zeit in den Extremen. Die denken halt, wenn sie ein gutes Spiel gemacht haben, sind sie top. Eine Woche später machen sie was Menschliches, ein schlechtes Spiel und sie fühlen sich echt wie, als wenn sie gar nichts können. Und dadurch kriegst du halt überhaupt gar keine Balance und bist überhaupt nicht bei dir und chased irgendwie die ganze Zeit irgendwas hinterher.
Moritz, es ist 15.44 Uhr, du musst ziemlich direkt los.
Ja, ist okay. Ist ja,
hast noch?
Ich habe ja, wie soll ich sagen, die sind ja, naja, ist ja mein eigenes Schedule. Weiß ja keiner. Okay.
Es war einfach gerade so, seit 5 Minuten schreibe ich immer, wir müssen aufhören, wir müssen aufhören.
Ich habe auch das Gefühl,
es war aber so eine geile Dynamik gerade.
Macht so Spaß,
einfach.
Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, es ist ja, ich habe ja auch Training, ich muss ja, ich habe auch selber kein, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich so die ersten 2 Wochen auch richtig Spaß gemacht. Das kennst du ja dann auch, so dritte Woche so, oh, jetzt ja, nochmal, gar keinen Bock, Alter.
Das wird knackig, ich kenne das.
Ist immer die gleiche Scheiße.
Bevor wir zu den kurzen Fragen kommen, Robin, hast du noch was auf dem Herzen?
Nein, gar nichts. Schieß die Fragen raus.
Hast du noch was, Moritz?
Nö, hat großen Spaß gemacht hier.
Super, dann kommen jetzt noch ein paar kurze Fragen und dann sagen wir nochmal ganz offiziell tschüss. Was war deine größte Angst als Kind?
Ich wollte immer nicht einschlafen, weil ich Angst vor Albträumen hatte.
Was waren deine Albträume?
Ich war sehr empfindlich so für Kinderstories. Pinocchio hat mir nicht gefallen. Karlsruhe vom Dach, vor dem hatte ich Angst. Der war irgendwie nicht ganz koscher. Ja, mein Bruder hat immer Captain Blaubeer geguckt. Fand ich total gruselig. Räuber Hotzenplotz fand ich auch total gruselig. Also ich war so ein kleiner Schisser als Kind. Und mein Bruder ist 4 Jahre jünger. Der hat sich immer da, also.
Oh, Pinocchio ist aber auch, ist irre.
Ja, es war also, mir nicht geheuer, dass dann so die Nase wächst. Weißt du, was ich meine? Das finde ich irgendwie komisch. Das finde ich bis heute irgendwie komisch.
Aber geil, dass du das ansprichst und nicht, dass die da irgendwo als Sklaven gehalten werden und Drogen nehmen.
Wo? Bei Pinocchio?
Bei Pinocchio, wo die da beim Zirkus sind.
Ja, guck mal, deswegen habe ich schon wieder total vergessen. Ich habe bei dem Nasending schon.
Was ist deine größte Angst heute?
Boah, dass meine Familie nicht gesund bleibt, würde ich sagen.
Was brauchst du, damit es dir gut geht?
Ich hätte immer Gesundheit gedacht, aber ich bin jetzt verletzt, deswegen stimmt das nicht ganz. Ich muss wirklich sagen, ich habe eine sehr tolle Umgebung familiär. Die hat mich sehr geprägt, aber auch meine Freunde und meine Freundin, ein Support-System, was jetzt nicht groß ist, aber sehr, sehr tief. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und da hoffe ich, dass ich dann irgendwann nach meiner Karriere das auch zurückzahlen kann, weil es ist schon ein sehr, sehr, wie wir besprochen haben, sehr, sehr intensiver Lifestyle, den wir hier leben. Und für die Leute, die uns begleiten, ist es ja dann nochmal schwieriger, weil die müssen ja noch mehr Opfer bringen und erleben sozusagen den Credit gar nicht. Und ich hoffe, dass ich dann das irgendwann auch begleichen kann.
Andersrum, was bedarf's, damit du dich unwohl fühlst?
Boah, da gibt's vieles. Also ich hasse so Sachen suchen. Was ich auch gar nicht mag, sind lange Warten. Ich bin sehr ungeduldig. Unwohl, wie fühle ich mich unwohl? Mein Bruder hätte jetzt eine Liste, die er runterrattern könnte. Mein Bruder manchmal macht mich nein, Spaß. Aber nicht viel, ich bin eigentlich immer ziemlich gut gelaunt.
Geil, jetzt hast du gleichzeitig in der Aussage gesagt, es gibt sau viel und nicht viel. Lass mir genauso stehen.
Ja, ich bin auch paradox tatsächlich.
Mystisch, das macht mich geheimnisvoll. Was ist der wichtigste Rat, den du in deinem Leben gekriegt hast?
Boah, meine Mama hat mich mal gefragt, hat mir immer gesagt, ich soll, wenn ich Geld brauche, soll ich immer nach Geld fragen. Und das habe ich immer wahrgenommen. Also wenn ich, ich frage immer noch ab und zu nach Cash, weil in Berlin brauchen wir ja mal ein bisschen Cash, das habe ich irgendwie nicht. Deswegen ist das trotz der Budgetverhältnisse, die sich verändert haben über die Jahrzehnte, trotzdem immer noch aufrechterhalten, diese Dynamik. Geil.
Was ist der beste Rat, den du geben kannst?
Boah. Ja, ich glaube, der beste Rat, ähnlich was wir hier besprochen haben, es ist wirklich, wie soll ich sagen, wenn man diese externe Welt, die ja eigentlich gar nicht existiert, sondern die wir uns so ein bisschen als Mensch vormachen, wenn man die schafft, irgendwie auszublenden und limitiert wahrzunehmen, ich glaube, dann hat man gewonnen. Da hat man schon ziemlich viel erreicht in seinem Leben. Weil das Leben ist schon ganz schön, man muss nur hingucken und diese, das klingt jetzt philosophisch, aber diese gemachte Welt von uns, die lenkt uns da total davon ab. Und je älter ich werde, desto weniger versuche ich mich darauf zu konzentrieren, sondern auf das, was so vor mir ist. Und das ist irgendwie ganz schön.
Also die eigenen Vorurteile so ein bisschen zur Seite schieben.
Ja, aber auch, also Internet existiert ja nicht richtig. Also wir tun ja so nur so, als ob das existiert. Das ist ja keine echte Welt. Das ist ja kein echter Mensch, der mit mir redet, sondern das ist ja so. Und wenn man das ausblenden kann und sich auf die Leute konzentrieren kann, die wirklich bei einem am Abendtisch sitzen, ich glaube, dann hat man schon echt viel gewonnen.
Letzte Frage. Was hat Adam Sandler gegen dich? Der hat dich brutal auf den Kieker. Ich war stinksauer.
Das war auch eine der geileren Episoden in meinem Leben, dass ich da. die wollten ein deutsches Arschloch für den Film und dann da hat das perfekt gepasst, der Scouting Report. Und dann haben sie mich gefragt.
Sensationelle Rolle im Film Hustle. So, apropos Hustle. Wir sind durch. Wir haben uns durchgehustelt.
Hat Spaß gemacht mit euch, Jungs.
Das Leben ist schön, man muss nur hinschauen. Ist jetzt zum Ende nochmal bei mir hängen geblieben. Moritz, von ganzem Herzen danke für deine Offenheit, für deine Tiefe, die du zugelassen hast. Ich glaube, wir haben hier alle ganz viel mitgenommen, konnten viel über deinen Sport lernen, aber vor allem auch sehr, sehr viel über deinen Kopf. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Hustle du dich jetzt zum Training und komm auf jeden Fall vor allem sehr schnell wieder auf die Beine. Wir brauchen dich da hinten.
Danke, danke. Und wollte ich auch nochmal sagen, an dieser Stelle, tolles Projekt, das ihr habt. Finde ich cool. Es wird viel zu viel über die offensichtlichen Sachen geredet und das ist, finde ich gut, wenn Leute sich verletzlich machen in der Öffentlichkeit, das ist, glaube ich, eine gute Sache und das macht ihr gut hier, das macht Spaß.
Moritz, Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Danke euch, macht's gut.
Macht's gut.
Bis dann.
Ciao, ciao, ihr Lieben.
Ja, und das war die neue Folge Wie geht's mit Moritz Wagner. Wir drücken Moritz die Daumen, dass er bald wieder fit ist. Und in unserer nächsten Folge in 2 Wochen treffen wir dann Betty Taube. Als Model kennt man Betty vor allem als fröhliche Lebefrau. Aber was hinter diesem Äußeren steckt und warum Betty erst heute ihre Kindheit richtig ausleben kann, das erfahrt ihr dann in der Folge. Also, hört rein und damit ihr nichts verpasst, abonniert am besten den Podcast und folgt uns auf Insta. Jetzt aber erstmal bis bald. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.